Ja, in der Adventszeit sagen wir, hier ist die Eishockey-Show, made by Rick, Basti und Sascha, presented by Magenta Sport, produced by Max Weitel, Technical Director Alex Gasteiger, Musik, die Rolling Stones und Artwork und Foto, Szenario 3 und Paul Gartner. Das sind alle, die beteiligt sind an diesem Podcast und damit hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Guck mal, wie sie mich angucken. Damit habt ihr nicht gerechnet.
Nee, ja, aber das ist ja schön, dass du uns immer wieder überraschen kannst.
Dass ich auch mal die Leute behind the scenes nenne.
Ja, finde ich gut.
Ja. Grüß euch, Jungs.
Es ist eine Gemeinschaftsproduktion.
Es ist so ein kleiner Podcast blieben, so ein ehrlicher, der einfach nur aus einem 180 Quadratmeter Penthouse-Studio produziert wird, so ehrlich.
So ist es. So soll es sein. Leute, wir müssen intensiv rein jetzt in diesen Podcast. Wir haben nicht viel Zeit.
Wieso?
Weil du irgendwelche Termine auf der Agenda hast.
Stimmt.
Und jetzt tust du so, als wenn du die Ruhe selbst bist. Das ist peinlich.
Das ist peinlich, heißt das, wenn dann.
Es ist die besinnliche Zeit. Also komm mal runter. Und in aller Ruhe starten wir durch, aber mit dem entsprechenden Termindruck. Geht das?
Ich finde das ganz interessant, wenn Leute selber hektisch sind und das den anderen reininterpretieren. Ja. Ich bin relativ relaxed. Ich freue mich auf diesen Podcast.
Alle sind eigentlich relaxed.
So viele, weil es gibt wirklich eine frohe Botschaft zu verkünden.
So ist es.
Die DEL-Saison beginnt. Wie geil ist das denn bitte? Ich muss sagen, es fühlt sich fast ein bisschen surreal an. Also ganz ehrlich, die ganze Woche versuche ich, das Gefühl dafür zu bekommen. Und ich muss zugeben, es ist ein bisschen surreal. Also es ist nicht so wirklich zu greifen. So groß die Vorfreude auf dieses Event war, dass es wieder losgeht. So schwierig ist es wirklich zu greifen, also dass es jetzt doch losgeht. Du kannst nicht in der Halle drin sein. Gleichzeitig geht es mit einem Spiel los. Die Spiele sind erstmal auseinanderzogen. Es sind nicht an festen Spieltagen. Dann weißt du auch nicht, was dich so wirklich erwartet, was noch alles auf die Belastung für die Spieler zukommt oder die Clubs in diesem ganzen Thema. Also da sind schon auch viele Fragezeichen über dem Kopf und gleichzeitig die Vorfreude.
Ja, und es war ja tatsächlich auch, ich war am Wochenende im Einsatz tatsächlich beim Magenta Sport Cup noch. Und
Halbfinale, glaube ich, hast du
Halbfinale, genau.
Und
München gegen Düsseldorf war das.
Ja.
Es ist so weit schon wieder zurück. Tatsächlich, was da seitdem wieder passiert ist.
Vielleicht aber ganz kurz.
Da haben Spieler tatsächlich auch zu mir gesagt, wir haben uns natürlich auf Abstand danach in der Parkhafe draußen noch gesehen mit zwei, drei Jungs, die echt gesagt haben, hey, wenn jetzt der Lockdown kommt, meinst du, wir starten überhaupt am Donnerstag? Mhm. Tatsächlich. Also das war für die jetzt auch am Samstag oder am Freitag noch ein Thema. Hey, starten wir jetzt wirklich überhaupt? Also diese Surrealität, die du auch ansprichst, das ist schon nicht so weit hergeholt.
Nee, und die ist definitiv ja auch da gewesen, weil zwischendrin auch mal die Überlegung war, gibt es denn am Profisport überhaupt noch? Wird der so weitergeführt? Also deswegen sage ich ja, das ist irgendwie nicht so wirklich zu fassen. Trotzdem ist die absolute Vorfreude da, wirklich eine Saison zu haben, den Willen, den Mut, eine Saison spielen zu wollen. Und so gehe ich auch rein, ergebnisoffen mit Vorfreude auf Sport.
Ja, ist schon verrückt, wenn du überlegst, man hat die Saison verschoben, weil man eben Zeit gewinnen wollte und auf einmal bist du wieder in dieser besonderen Situation, im nächsten Lockdown drin, konnte keiner mit rechnen, keiner mit planen. Ist eine verrückte Situation, will ich nur gerade sagen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man geschoben hat, weil man sich denkt, dass man dem Virus auskommen wäre, sondern weil man einfach geschoben hat, glaube ich, weil man nicht so weit war, finanziell und geistig zu spielen.
Und weil du vielleicht ja auch logischerweise zu dem Zeitpunkt gedacht hast, am Ende des Jahres vielleicht besteht eine Möglichkeit mit Zuschauern. Das ist dann auf einmal natürlich jetzt wieder eine ganz andere Situation geworden, aber so ist es. Lockdown.
Aber dürfen nur die kühnsten Optimisten tatsächlich.
Ja, im Sommer hat es da schon diese Gedanken. Ja. Ich meine, die haben ja erst hat es mal diese Aufstellung gegeben, dass 50% drin sind gegen Ende der Saison, dass alle drin sind. Ich meine, erinnere dich, die Schweizer haben angefangen, so zu planen auch.
Ich wollte gerade sagen,
also,
die Gedankenspiele waren da.
Definitiv waren die da, deswegen sage ich ja, geistig waren wir nicht so weit, wirtschaftlich und geistig.
Die Frage ist natürlich, Gedankenspiele von wem? Weißt du?
Ja, von denen, die es geht, muss reinkommen.
Genau, aber die Leute, die sich damit auskennen und die da wirklich Expertisen haben auf diesem Gebiet, die haben schon im April gesagt, schwieriger Winter und Herbst.
Absolut. Also keine Fans, es bleibt ja dabei. Aber jetzt Achtung, wir locken euch vor dem Bildschirm, damit ihr nicht down seid. Hast du verstanden?
Ja, aber wir sind noch am
Bildschirm. Locken, down, ich hab's verstanden.
Ja, aber Bildschirm?
Ja, die Fans vor dem Bildschirm bei Magenta Sport.
Gibt's ja jedes Spiel.
Ah, ja, jedes Spiel.
Verkündet die Botschaft.
Ja. Jetzt haben wir so lange gewartet, 9 Monate. Und zum Glück hat uns der Magenta Sport Cup und den Eishockey-Fans die Wartezeit ein bisschen versüßt.
Momentan wirklich, wenn du Eishockey-Fan bist, kommst du Magenta Sport nicht rum. Ja. Also, geiles Finale schon beim Magenta Sport Cup. 13 Tore hin und her gegangen zwischen Bremerhaven und München.
Oder 12. Ja, 7 plus 5 sind 12, wenn man überlegt.
Ach, ist richtig.
Ja.
7 plus 5. Ja, es ist 12, das ist richtig.
Aber 13, das wäre auch geil gewesen noch.
Ja. Und jetzt Saisonstart, übrigens das erste Spiel am Donnerstag, 19 Uhr, Köln gegen Düsseldorf, frei für alle.
Ja.
Dann kommt noch ein Länderspiel dazu mit der U20. Es kommt auf Magenta Sport eine Eisbären-Doku.
Oh ja.
Von Alex Dechern.
Da freue ich mich.
Da habe ich schon Teile davon gesehen. Es ist wirklich sehr tief rein. Es ist sehr interessant. DNA Eisbären Berlin.
Ja.
Tolle Bilder, tolle Emotionen, muss man wirklich sagen. Es ist herausragend.
Ja, und da hat er auch wirklich sich extrem Mühe gegeben und lange, lange gedreht. Dann ja auch in diese Lockdown-Phase reingekommen. Die sollte ganz anders laufen, glaube ich, die Doku. Aber jetzt ist sie
aber eben... Aber hat jetzt noch das Beste draus.
Nein, es sollte natürlich mit den Playoffs enden, logischerweise. Ja, ne? Welche Art und Weise auch immer dann die Eisbären den Weg gegangen wären.
Klar.
Aber so muss da komplett das Thema nochmal neu denken. Und ich glaube, das ist vielleicht...
Deswegen hat es auch lange
gedauert. Man muss es schauen. Als Eishockey-Fan muss man es schauen, glaube ich.
Ja, es ist schon spannend. Da geht es rein, da geht es auch in die Fans rein. Es geht insgesamt um diesen Standort und wie sich der entwickelt hat. Also es ist schon, ist wirklich spannend. Ist tief. Macht Spaß.
We go deep, man.
Macht Spaß, Basti. Was macht dir so Spaß? Du schaust mich so an, so fragend.
Mit welcher Gemütslage gehst du in die Saison?
Ja.
Du persönlich. Du das als
jetzt Schwede. Kommt die komplett falsche Frage tatsächlich an mich.
Das, wenn, dann hast du keine richtige Antwort. Die Frage
das habe ich auch nicht tatsächlich. Aber ich steige erst später in die Saison tatsächlich ein. Und zwar erst Mitte Januar. Deswegen ist es für mich jetzt...
Weil du jetzt noch beim Skifahren bist.
Ich mache noch Skiurlaub jetzt ein bisschen.
Und na klar,
ja, deswegen ist es für mich ist es für mich tatsächlich, weil ich noch andere Projekte habe, deswegen ist es zurzeit für mich nicht so greifbar tatsächlich, muss ich euch auch sagen.
Okay. Ja, ist interessant.
Wollen wir trotzdem mal so ein bisschen einen kleinen Roundup machen?
Auf jeden
Einmal
Fall.
Kurz durchfliegen durch die Liga, die ja bekanntermaßen, das wissen die Fans da draußen, nehme ich mal an, mittlerweile in zwei Gruppen gespielt wird. Ich gehe es trotzdem noch einmal durch. Einfach nur, weil ich ein Statistikfreund bin. Ne, bin ich gar nicht, aber habe ich mir gerade ausgedacht. Also Gruppe Nord, Berlin, Bremerhaven, Düsseldorf, Iserlohn, Köln, Krefeld und Wolfsburg und die Gruppe Süd mit Augsburg, Ingolstadt, Mannheim, München, Nürnberg, Schwenningen und Straubing. Zunächst bekanntermaßen diese 28 Spieltage, gruppenintern, und dann wird vielleicht auch nochmal zwei Spieltage gekreuzt.
Das ist richtig. Und normalerweise so eine Vorschau, da sagen wir alle, und?
Wer wird Meister?
Wer wird deutscher Meister? Insgesamt muss man sagen, ja, ich glaube, es ist noch nie so schwer gewesen, wirklich irgendwas vorauszusagen. Und jeder, der meint, dass er jetzt was voraussagen kann, glaube ich, hat die Sportart wirklich selber nie begriffen. Das sage ich jetzt mal ganz so ehrlich, wie es ist. Natürlich gibt es Mannschaften, die haben einen Kader, der hat eine Wahnsinnstiefe, der ist unheimlich gut von der Qualität, das ist keine Frage. Aber diese Unwägbarkeiten, die dieses Jahr dazukommen, und wie eine Mannschaft darauf reagiert, das wo nicht einplanbar ist, macht es absolut unvorhersehbar. Das muss man einfach so sagen. Es macht es absolut unvorhersehbar. Wir nehmen jetzt mal an, was wir nicht hoffen. Aber es hat ja, die DL2 hat ja auch schon viele Fälle gegeben im Team, dass Mannschaften rauskommen, dass der Spielplan durcheinander geschmissen wird, dass wichtige Spieler länger ausfallen. Das sind alles Möglichkeiten, wo du nicht weißt, wie das Team insgesamt darauf reagiert und wie das Ganze nachzuholen sind. Das ist ein Prozess im Team, wo du nicht weißt, was das mit der Mannschaft macht. Ja? Hinzu kommt, manche Clubs gehen auch relativ kurz rein mit dem Kader. Also die haben jetzt nicht den ganz großen Kader. Auch da kann es sein, wenn da irgendwie mal kurz jemand raus muss, zwei Wochen wegen Quarantäne, dann gibt es viele Spiele, die dann zusammengeschoben sind. Keine Ahnung. Hinzu kommt dieses neue System des Spielens. Also früher hast du gewusst gehabt, Freitag, Sonntag wird gespielt, Montag ist frei, Dienstag Training, Mittwoch Training, Donnerstag Reisetag, wenn du Auswärtsspiel hast, Freitag spielst du wieder. Hin und wieder hat es Dienstag-Mittwoch-Spiele gegeben. Die englischen Wochen hat es ein bisschen anders gemacht. So, jetzt ist es aber so, dass du quasi dauernd so dahin spielst und alle vier Tage mal ein Spiel ist. Oder auch mal alle drei oder dann mal eine Woche gar nicht. Das heißt, du hast diese festen Spieltage eigentlich so nicht. Diesen Rhythmus, wo du als Spieler, du lachst, Basti, man kennt das ja, so.
Nein,
von früher, Montag relaxte, Dienstag geht's weiter. Da musst du dich einstellen. Wie ich nach Amerika gekommen bin, wo die einen ganz anderen Spielplan haben, da sind viel mehr Spiele drin. Da bin auch fast gar nicht mehr trainiert. Das interessiert keinen. Das sage ich bloß nur ein bisschen das Training ist nicht wichtig drüben. Sagen wir es, wie es ist. Meistens. Da geht es nur um Bewegung, um im Rhythmus zu bleiben. Ja. Aber das ist ja da auch nicht der Fall. Das heißt, du musst jede Woche eigentlich deinen eigenen Rhythmus finden. Und das ist eine neue Herausforderung für die Spieler.
Du musst ihn erstmal finden. Und du weißt, der kann innerhalb von ein paar Stunden kann der wieder komplett unterbrochen werden. Auch das kommt dazu. Also es ist... Es ist einfach ganz anders. Es wird ganz anders sein und jeder, der jetzt sagt, ja geil, die Saison beginnt, stellt euch alle drauf ein, tatsächlich, es wird definitiv keine normale Saison.
Wahrscheinlich nicht, trotzdem freuen wir uns drauf.
Ja, und ich fand jetzt das Finale beim Magenta Sport Cup zum Beispiel, fand ich qualitativ echt gut. Also es hat mir gefallen. Ich habe da, klar, als auch viele Tore waren und Bremerhaven da auch mächtig Bambule gemacht hat, aber das fand ich jetzt so zum Schauen, hat's echt Bock gemacht, muss man sagen. Also es hat mir Laune gemacht auf das, was da kommt, auch wenn es eine ganz andere Situation sein wird und dann eben auch, das haben wir schon in der letzten Folge mal ein bisschen erörtert, nicht in dieser, ja, in diesem Paket an dem Spieltag, Freitag, wie du schon angesprochen hast, Goldi, mit der ganzen Liga, die durchspielt, sondern eben alles eher so scheibchenweise.
Ist halt anders. Man muss sich da mal ein bisschen drauf einlassen auch. Ich bin total gespannt, wie das wirkt auf einen. Ja. Also das, ich bin da wirklich sehr ergebnisoffen und total interessiert.
Und das Wichtigste, sage ich euch, ist einfach, dass die Sportart am Leben bleibt. Und das ist erstmal wichtig in dieser Saison, dass du weiterhin Präsenz zeigst, überall in den Medien, dass du nicht komplett verschwindest. Das ist für mich das Wichtigste an dieser Saison.
Das ist ein guter Punkt.
Absolut. Also ihr habt schon beide gesagt, es gibt keine Meisterprognose. Es gibt keine Vizemeisterprognose. Was gibt's denn dann?
Du weißt ja gar nicht, ob du Playoffs spielst. Also ich denke, da kann man sich dazu noch sagen.
Kann ja auch sein, dass der Erste als Meister dann gekürt wird.
Ja, der Erste, theoretisch wann, mit wie viel Spielen. Also weiß ich, jetzt zu sagen, zu wissen, ob was wie wo zu Ende gespielt wird, das ist mir ein bisschen weit zu denken. Ich gebe dir gerne mal Einschätzung von den Teams, die ich qualitativ gut finde. Aber wie sich das entwickelt in der Saison, das ist nicht vorauszusehen.
Dann mach das doch vielleicht. Ja, wärst du so freundlich, das wäre super. Vielen Dank.
Wie willst du gehen? Nach dem Alphabet? Ja. Wäre dir das genehm?
Wir fangen an mit den Adler Mannheim.
Aha.
Ich würde sagen. Ach so, ich dachte, ich hätte jetzt mit Augsburg angefangen. Weil die beginnen mit A.
D ist vor A.
Ja, ich fange aber jetzt so mit Adler Mannheim, weil ich habe mir oben auf dem Zettel
Welches Alphabet ist das?
Das Rick Goldbansche.
Das Eishockey-Alphabet.
Der hat einen eigenen Duden, der hat auch ein eigenes Alphabet, dass du das immer noch nicht weißt.
Also ich habe die... Mach sie mich schon wieder
vor. Also ist jetzt Bremerhaven unter B oder unter F wie Fishtown?
Fishtown.
Okay.
Weil es ja davor kommt vom Namen. Und München kommt nicht unter M, sondern EHC Red Bull München.
Also unter E.
Okay. Wir können das jetzt und durchdiskutieren im Goldmannschen Alphabet, wir können aber auch einfach anfangen.
Ja, ich wäre auch für die Umsetzung.
Okay.
Ich bin eher der Typ, der in der Umsetzung.
Also Straubing ist dann S und kein T.
Das ist wiederum richtig.
Ja, ich dachte nur, der Bayer sagt ja auch gerne mal den Nachnamen als Vornamen zunächst.
Nein, das ist ST.
Der Hoffmann Michael oder
der Bandermann Fritzi.
ST Charlie, würde dann bitte in Rick Goldmanns Alphabet am Schluss kommen, Straubing Tigers, ist das richtig?
Warum am Schluss?
Weil sonst keiner mehr mit ST dahinter steht.
Ja, genau, Spenningen ist davor.
Genau,
das hier ist Wolfsburg im Alphabet, das letzte.
Das ist der Grizzly.
Das ist Grizzly.
Trotzdem.
Das ist bei G. Das ist hinter den Fishtowns.
So, komm, rein jetzt.
Ich verstehe dein Alphabet, find's aber scheiße.
Aber das ist ja, du musst unterscheiden, was dein Interessensbereich ist und was dein Kompetenzbereich ist. Und das ist nicht dein Kompetenzbereich, mit was wir hier anfangen, sondern ist dein Interessensbereich. Und deswegen tut es mir leider leid, wir fangen jetzt mit Adler Mannheim an.
Beleg mein Führungsseminar, wie du deine Mitarbeiter hier runter machst. Stell vor, ich wäre jetzt einer.
Gekündigt jetzt schon! Ja, und warum? Warum? Ja. Weil du die Klarheit nicht verträgst. Was war jetzt da schlimm dran?
Weil du deinen Kompetenzbereich überschritten hättest. Weil du deinen Kompetenzbereich überschritten hättest
jetzt. Wie ernst er direkt wird, das meint er jetzt wirklich ernst, liebe Leute da draußen. Das konnte man nur am Gesichtsausdruck ablesen. Den kann ich einschätzen. Und
aber er ist in dieser Zeit jetzt auch viel straighter geworden. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein.
Er schlägt so, auch
sonst wirst, du auch hier direkt aus dem Studio hier rausgeschoben. Zack, weg. In aller Konsequenz.
Ich muss ja unter diesem Absolutisten nicht arbeiten, von daher ist alles gut.
Zwang gibt es hier sowieso nicht.
Der Sonnenkönig.
Insofern
geht die Tür auf.
Komm, Louis Quatorze, dann fang mal an.
Adler Mannheim. Ja, ich glaube, wenn man die Adler Mannheim sich anschaut, da ist es jetzt so ein Kader, wo man sagt, verdammt, ist der qualitativ gut besetzt. Ja. Man muss sagen, gestern da haben sie bekannt gegeben, die Schaldens verletzt, fällt wahrscheinlich die ganze Saison aus.
Ja.
Das ist natürlich schon nochmal jemand, der im Sturm, auch mit der Reihe, wo er lang zusammengespielt hat, echt ein wichtiger Part eigentlich ist. Aber die
Wolf Plachter.
Genau, also die Sturmreihe.
Ja,
ja genau. Insgesamt, was ich sehr interessant da finde, ist, dass Brückmann dazukommt auf der Torhüterposition, also mit Endras Brückmann. Das ist eine sehr, sehr interessante Torhüterposition. Und was mich auch noch interessiert, ist natürlich, wenn man sich Bergmann und Michaelis anschaut. Die haben momentan noch zwei Ausleihen. Nordamerika, wie lange werden die da sein?
Mich wundert es tatsächlich ein bisschen, dass da in Deutschland jetzt mit den deutschen NHL-Spielern noch nicht so viel ist. Ich weiß, dass zum Beispiel die aus der österreichischen Liga, Raffel und so, die wurden schon zurückbeordert. Der Joe Thornton wurde von Toronto schon aus Davos zurückbeordert. Das ist noch echt ruhig hier. Dominik Cahun wusste am Sonntag auch noch nicht so genau.
Er stand jetzt, was ist noch nicht offiziell, ja, genau, während wir jetzt reden.
Genau.
Ja, also noch sind sie drin. Insgesamt muss man sagen, es ist wieder ein Kader. Es hat sich nicht so viel getan. Also das ganz Große hat es nicht gegeben. Es hat ein oder zwei auf der Importposition Neuigkeiten gegeben. Bei Mannheim ist viel gleich geblieben. Wieder ein paar Junge dabei, die in den Kader reinkommen, wo ich sehr gespannt bin, wie sich die entwickeln. Auch der Blick natürlich, wenn von der U20-WM vorbei ist, von Tim Stützle, wie sich der dieses Jahr weiterentwickelt, der ist interessant. Also für mich ein sehr, sehr starker Kader. Ja, von der Qualität her bei den Deutschen so gut besetzt wie eigentlich nur in München, muss man sagen.
Also ohne jetzt dann wieder auf die Prognose zu gehen, aber die Kräfteverhältnisse erstmal im Groben, wenn du das schon so skizzierst, sind jetzt nicht anders geworden durch Corona zum Beispiel.
Ja, nee, die Kräfteverhältnisse, wenn man sich die Kader und die Qualität anschaut, würde ich sagen, ist bei den meisten Clubs relativ gleich geblieben. Auch wenn der ein oder andere Club auf einen Importspieler verzichtet jetzt momentan oder vielleicht mal mit einem deutschen jungen Spieler mehr erstmal in die Saison geht. Grundsätzlich hat sich da nicht so viel verschoben. Das Interessante wird sein, und da kommen wir nachher zum Beispiel zu Bremerhaven. Bremerhaven hat jetzt eine sehr gute Vorbereitung gespielt.
Ich würde auch sagen, auf dem Papier hat sich nicht viel verschoben. Nee,
auf dem Papier
hat sich
nicht. Genau, jetzt gehen wir Bremerhaven hin. Die haben den ältesten, aber auch den kürzesten Kader. Ja, was kann ich jetzt mal einfach nur so, wenn ich jetzt vom Gefühl reingehe, die sind brutal eingespielt. Ja, jetzt springe ich da doch auf Bremerhaven. Ja, aber
wir sind noch nicht bei B.
Aber bei F. Mal als Gegenbeispiel, ich kann es ja nachher wiederholen. Was tun die aber, wenn die 3-4 Leute raus haben? Oder wenn die mal einen Verletzten haben oder irgendwas? Aber am Anfang glaube ich, dass die schneller ins Rollen kommen. Ja, bin ich fest davon überzeugt. Am Ende raus, so Kader wie Mannheim, die wahnsinnig tief sind, die Breite haben, wo die auch sagen können, okay, wir lassen die Jungen spielen, wir haben noch genug da. Wird es dann vielleicht entscheidend sein? Man weiß es nicht. Also die Qualität aber hat sich bei den Clubs, wo man sagt, okay, das sind eigentlich die Top-Clubs, das hat sich per se nicht verschoben in meinen Augen. Was sich verschiebt ist, wie die Situation sein wird durch Corona und was dann daraus entsteht. Das kann man nicht einschätzen.
Jetzt die Frage, sollen wir jetzt noch über Bremerhaven-Satz verlieren oder willst du deinem Alphabet jetzt wieder treu bleiben? Ich komme durcheinander. Und okay. Wer wäre der Nächste in deinem Alphabet?
Normalerweise würden jetzt dann die Augsburger kommen. Augsburger Panther. Aber du kannst gerne erst was zu den Adler Mannheim noch sagen, wenn du
möchtest. Nee, komm, jetzt gehen wir zu AU.
AU?
Ja.
Wie Augsburg?
Augsburg.
AEV. Ja, also ich wollte jetzt auch nur eben gesagt haben zu Bremerhaven, das können wir gleich dann noch fortführen, weil ich genau. Ja von dem Finale auch ein bisschen was gesehen habe und das hat sich auch letzte Woche in der Aussage von Marco Novak, finde ich, bestätigt, der gesagt hat, das ist noch in meinem Ohr drin, die spielen eigentlich wie immer, die spielen, machen das weiter, was sie sowieso immer machen und das ist etwas, was du ja auch gerade gesagt hast, spricht dafür, dass sie vielleicht auch wieder gut starten werden mit diesen neuen Spielern, aber die haben so einen Flow und haben ein System und müssen da nicht mehr so viel, glaube ich.
Dann lass doch über Bremerhaven jetzt kurz reinspringen. Also ja, ich habe ja auch schon
was aus dem Alphabet.
Yes. Vor. Okay. Ja.
Also, wie Bremerhaven.
Ich finde auch, ich meine, da sind die wichtigsten Spieler letztendlich blieben. So einer wie Urbasch, der ist unheimlich wichtig. Dann hat er jetzt noch
Jeglitsch
dazu bekommen. Die drei spielen jetzt zusammen.
Irre, mit ja. Verlitsch.
Verlitsch, Urbasch und Urbas.
Urbas.
Urbas, Verlitsch und Jeglitsch. Dann hast du hinten drin zum Beispiel noch Espeland, der letztes Jahr gut gepunktet hast, Sängerli. Also die wichtigen Spieler sind da blieben. Das System von Popisch ist gleich blieben. Das ist ein unaufgeregtes System. Das ist sehr down to earth, das unangenehm ist.
In einer sehr gewachsenen Mannschaft.
Genau. Und das unterstreicht einfach da älteste und kürzeste Kader, dass die Leute, die da sind, auf die wird viel gesetzt. Die werden zum Teil auch überspielt, muss man ganz klar sagen. Aber es funktioniert eigentlich über die Saison immer ganz gut und hinten raus geht ihnen deshalb, glaube ich, oft mal die Kraft aus. Jetzt ist diese Saison ganz anders aufgestellt. Die Saison ist eigentlich kürzer. Das sind andere Voraussetzungen. Das kann in alle Richtungen gehen. Aber dass das eine Mannschaft ist, die momentan eingespielt startet, das liegt auf der Hand, würde ich sagen.
Ja.
Siehst du auch so?
Ja, sehe ich genauso.
Ja, hat sich auch gezeigt. Also im Magenta Sportcup, finde ich, hat das ja deutlich gemacht. Also jetzt kann man sagen, Vorbereitungsturnier, aber 7 von den 8 Spielen zu gewinnen, auch manchmal in der Art und Weise zu gewinnen. Also ich glaube, da war nur ein Sieg glaube ich, in der Overtime oder ja. im Shootout. Alle anderen waren halt nach den 60 Minuten. Mhm. Also die hatten für mich das, was Marco Novak gesagt hat, die hatten einfach früh diesen Flow und das zeigt sich dann so im Vorbereitungsturnier. Also hat mir aber auch gefallen und auch die Reihe, die ihr gerade angesprochen habt, das war auch beim Finale zu sehen. Ich habe da auch nochmal die Interviews hinten raus gehört. Also der Urbas, der war stinksauer. Das war nicht so, okay, war jetzt hier so ein Vorbereitungsturnier, sondern die wollten München wirklich schlagen. Der war echt stinksauer. Also es war jetzt nicht nur gespielt, es war interessant zu sehen. Der sagte, nee, wir wollten hier 8 Spiele in Folge gewinnen. Und wir wollten den letzten Schritt auch noch machen, das haben wir nicht geschafft und deshalb bin ich hier null happy. Also und es kam nicht so der Gedanke, Mensch, eigentlich cool, wie früh wir schon als Mannschaft ganz gut funktionieren. Also das hatte der so gar nicht auf dem Schirm, das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht kommt es auch, ist ja jetzt auch nicht das erste Jahr da, so ein bisschen dadurch, dass Bremerhaven die letzten Jahre auf ihrem Level unglaublichen Erfolg hatten. Und jetzt verselbstständigt sich das vielleicht schon so ein bisschen, dass du einfach mit einem ganz anderen Gedanken in so eine
Mindset.
Saison gehst.
Ja, Mindset, einfach mehr zu haben.
Ja. Das mehr zu wollen auch dann. Ja. Also Hut ab.
Haken.
Jawohl, kommen wir zu den Augsburger Panther.
Ja.
Hat ja lange gedauert, bis die bekannt gegeben haben, dass sie spielen.
Mit eines der letzten Teams, das sich entschieden hat, mitzuspielen. Ich weiß auch, dass der Lothar Siegel da sehr emotional war, in allem, in den Ansprachen an die Mannschaft. Sehr ehrlich wohl kommuniziert hat, wie es gehen kann, wie es nicht geht.
Hat uns auf jeden Fall Henry Hase gesagt vor zwei Podcasts, das ist ganz interessant. Er ist auch davon ausgegangen, dass sowas auch in so einer schwierigen Zeit, wo du nicht spielst, wenn du so mit deinen Leuten umgehst, eine Mannschaft zusammenschweißen kann. Ja. Also da bin ich sehr gespannt. Letztes Jahr ein schwierigeres Jahr, nachdem sie das Jahr davor ein brutales Jahr gehabt haben.
Ja.
Aber auch da muss man sagen, wenn man so drauf schaut, wichtige Spieler, also die wichtigsten Spieler eigentlich so vom Team, wie im Tor Olivier Roy, Sesemski, der brutal punktet von der blauen Linie. LeBlanc vorne, Lamp in der Verteidigung.
LeBlanc ist ja nicht selbstverständlich. Der wollte ja eigentlich oder sollte eigentlich nach Köln gehen. Dann hat sich das aber mit Mike Stürt erledigt und der ist jetzt wieder zurück. Das ist schon ein wichtiger Eckpfeiler im Augsburger Team.
Genau, bloß den Satz fertig zu machen. Die sind blieben in dem Team, wollte ich sagen. Und mit LeBlanc, ja, die Geschichte kannst du vielleicht kurz erzählen.
Genau, dass der Drew LeBlanc eigentlich schon in Köln unterschrieben hatte.
Ist der mit dem Auto hingefahren?
Mike Stürt dort Trainer war. Der war gut.
Da müsste man sich jetzt im Podcast...
Hat es ein bisschen länger gedauert vielleicht.
Ja, laut und besinnlich anhören vom letzten Jahr, den Weihnachtspodcast.
Ziemlich genau vor einem Jahr.
Live in Augsburg, dann würde man wissen, warum man lacht.
Genau, da erzählt Henry Hase nochmal die Geschichte rund um die fahrerischen Qualitäten von Drew LeBlanc.
Genau, aber
vielleicht
egal.
Vielleicht ist er in Köln einfach nie angekommen zum Unterzeichnen, das war das Problem.
Auf jeden Fall ging Mike Stürt dann in Köln oder wurde gegangen und damit wollte auch Drew LeBlanc nicht mehr in Köln spielen, hat seinen Vertrag dort wieder aufgelöst und ist nach Augsburg zurückgekehrt. Für mich im Übrigen, da mal ganz persönlich zu werden, eigentlich mit der beste Spieler, den die Liga zu bieten hat, Drew LeBlanc. Ich sehe den so gern spielen.
Echt?
Das ist ein Statement hier.
Ich sehe den so gern spielen.
Also überragend ist er, finde ich auch gar keine Frage.
Interessant, also da hätte ich mir Gedanken machen müssen jetzt davor. Das so aus der Hose zu beurteilen, das könnte ich jetzt nicht.
Ja, das wächst ja nicht von gleich auf jetzt, sondern das hat sich über Jahre jetzt ein bisschen so rauskristallisiert.
Da gebe ich dir recht, aber wenn du mich jetzt so fragst, wer ist der wertvollste Spieler in der deutschen Eishockey-Liga, das ist echt schwer, das kann ich nicht
so sagen. Ich habe gesagt, einer der Besten. Ja. Nicht der wertvollste vielleicht, aber auf der einen Seite, da gehe ich jetzt zu weit.
Meinst du es jetzt auch einfach vom Output oder auch, weil du ihn so gerne spielen siehst? Ich meine, die Punkte, ich habe sie ja auch nochmal vor mir, ich meine, der hat in den letzten 3 Saisons 43, 45 und 49 Punkte gemacht.
Ja.
Also,
ich glaube, da geht es darum, den Wert insgesamt für die Mannschaft.
Also reguläre Saison.
Das ist ein Spieler für mich, der punktet sowieso von seinem Naturell her, den du aber auch unabhängig von diesen Punkten, weil der spielt Überzahl, der spielt Unterzahl, der wird mir ja immer ein bisschen zu viel forciert in Augsburg eigentlich, in allem, was er macht. Aber der kann mit allem damit umgehen. Und das finde ich absolut bemerkenswert, weil der in Unterzahl auch hervorragend spielt. Der hat eine Übersicht wie kaum anderer. Der ist technisch klasse. Das ist halt, muss ich mich jetzt tatsächlich outen, das ist ein Spieler, den ich unglaublich gerne spielen sehe.
Okay. Na, wenn ich es zusammenfasse, ich habe ja auch nochmal die ganzen Hauptrunden, also 236 Spiele, 217 Punkte. Da hast du schon mal ein bisschen was richtig gemacht. Also, von daher kommt es ja letztlich immer drauf an, wie viele Punkte machst du? Also, auch wenn du ihn gerne spielen siehst, aber er ist halt.
Ja, aber das ist so ein Spieler, der für mich oder der für Augsburg, glaube ich, so unglaublich wertvoll ist. Und dass es wichtig ist, dass die den wieder zurück, also er war nie weg, aber dass sie wieder zurückbekommen haben.
Gut.
Ansonsten ist es eine sehr gewachsene Mannschaft auch. Da ist der Stamm ist, wie der Rick auch schon gesagt hat, von den wichtigen Spielern, die sind jetzt echt über Jahre auch gleich geblieben.
So, jetzt müssen wir springen, weil wir gerade einen Anruf bekommen vom Kollegen, da wo wir eigentlich gesagt haben, wir sind um 12 Uhr, aber weil wir jetzt schon so hängen,
echt?
Müssen wir jetzt
in unserem Alphabet
mal ganz kurz springen, und zwar wir gehen nach Iserlohn. Iserlohn macht ja ein bisschen einen anderen Weg, würde ich sagen.
Wenn es jemand weiß, dann bist du es.
Naja, wir rufen den an, der es weiß.
Nein, aber ich meine, du hast ja lange dort gespielt.
Das
du kennst
richtig.
Ja den Weg der Iserlohn Roosters in der deutschen Eishockey-Liga.
Das ist richtig. Wir rufen den sportlichen Leiter.
Den Leiter?
Leiter.
Den leichten sportlichen Herrn Leiter.
Hommel.
Christian Hommel.
Christian Hommel.
Ich wähle schon mal durch hier. Dann machen wir das I wie Iserlohn oder R wie Roosters. Welches Alphabet wir auch immer nehmen.
Hommel Christian, guten Tag.
Hier ist die Eishockey-Show. Rick, Sascha und Basti. Grüß dich.
Ach du Scheiße.
Jo. Ist keine Überraschungsantwort, jetzt tu nicht so. Aber die erste Frage, Christian, die ist wichtig zu klären. Würdest du sagen, die Iserlohn Roosters kommen im Alphabet bei I oder bei R wie Roosters? Das ist hier ein ganz wichtiges Thema gerade.
Das ist ja ganz logisch.
Nee.
Doch, bei Iserlohn natürlich. Es heißt ja Iserlohn Roosters und nicht Roosters Iserlohn.
Ja, aber du machst doch gerade hier eine komplett neues Alphabet auf.
Er hat es nicht verstanden.
So, es tut mir leid, Homie.
Warum fragt ihr mich denn, wenn ihr selber die Antworten gebt?
Ja, der Goldi will wieder alles. Der lässt den Gast gar nicht antworten. Das ist eine Unhöflichkeit in der Weihnachtszeit. Ganz, ganz peinlich.
Du, Homsi, erstmal guten Tag und schön, dass du dabei bist. Und du siehst, hier läuft es richtig rund.
Das ist ja nichts Neues, oder, bei euch?
Entschuldige, dass wir jetzt spät kommen.
Ja, das ist das Problem. Ne? Wenn man umso höher man kommt und ihr drei habt ja ganz unten angefangen, ne? Und ihr seid jetzt ganz oben. Und da verspätet man sich dann auch irgendwann mal.
Ja, ganz okay. Ganz aber, oben von ganz unten, hast du recht.
Moment, aber wenn du jetzt diesen Gedankengang nachgehst, wenn man von ganz unten kommt nach ganz oben, da kann schon mal sein, dass man ein bisschen später dran ist, weil da muss man erstmal hinkommen.
Ja.
Also insofern, es tut uns leid, dass wir jetzt so schnell nach oben kommen sind.
Also wir müssen jetzt einschränkend sagen, dass wir unter Druck gesetzt wurden vom sportlichen Leiter der Iserlohn Roosters, uns doch gefälligst mal per Telefon zu melden. Das haben wir jetzt getan. Jetzt geht's los.
Ja, vielen Dank. Dann auf geht's.
Möchtest du deine Fragen selber vorgeben und beantworten,
schön, oder dürfen wir dich fragen? Schön, wer den Takt hier vorgibt.
Der Klaus Augenthaler des Eishockeys.
Homie, lass uns mal anfangen.
Ja, wäre schön.
Ey, die Saison geht los, ne? Hättest du es glauben können, dass sie noch losgeht? War zwischendrin mal Gedanken da, dass du sagst, du, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung mehr. Oder war dir eigentlich immer irgendwo klar, dass irgendwie noch was kommen wird und das gespielt wird?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Sommer war ich so, wir müssen dieses Coronavirus mit Respekt behandeln, aber es wird im August, September irgendwann mit Sicherheit vorbei sein. Und dieser Tag verstrich dann August, September. Man hat gemerkt, etwas Größeres. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was die Politik sich jetzt noch ausdenkt. Ich hoffe, dass wir spielen werden und auch nicht irgendwie einen harten Lockdown auch noch bekommen, dieser Sport, auch der Fußball. Mhm. Von daher, meine Devise ist immer, wir arbeiten von Tag zu Tag. Aber ich bin froh, dass wir erstmal in diese Situation kommen durften, dass wir alle Spieler holen konnten, anfangen konnten zu trainieren, unsere ersten Freundschaftsspiele absolviert haben und somit ein bisschen Eishockey-Luft zurück erobern konnten.
Du, Homsi, wenn man das weiß, seit du diesen Posten in Iserlohn erstmal so kommissarisch, jetzt aber auch so richtig übernommen hast als sportlicher Leiter, wenn man dich kennt, du kommst auch aus dem Nachwuchs, dein Weg, den du immer gehen wolltest, wir hatten auch schon mal einen Podcast vor eineinhalb Jahren mit dir, da hast du auch gesagt, ja, der Iserlohner Weg war immer einer, ich würde den aber gerne anders gehen. Wenn man den Kader dieses Jahr anschaut, sieht man schon, dass du deinen eigenen Weg diesmal gehst. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass Iserlohn jemals so viele Deutsche und so viele junge Spieler in seinem Kader hatte.
Also zur ersten Sache, anderthalb Jahre bisher, da sieht man mal, wie interessant ich für euch war. Ja, aber das ist nochmal, was wir eingangs gesagt haben, von unten nach oben. Und ich bin halt wirklich immer noch unten anscheinend, ja, in euren Gedanken. Aber es ist okay. Ich gehe meinen eigenen Weg irgendwo, aber man darf natürlich nicht vergessen. Also es gibt immer zwei Sachen, die ich verfolge. Erstens ist, wir wollen was fürs deutsche Eishockey tun. Ist aber auch immer schön dahergesagt, sondern man muss es dann auch umsetzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Organisation und wir wissen, Jobs stehen und fallen mit dem Gewinn. Das heißt, die Scheibe muss ins Tor und so wenig wie möglich bei uns ins eigene Tor. So, das heißt, ich muss versuchen, irgendwo eine Balance zu finden. Aber ich glaube, wir haben auch im letzten Jahr gezeigt, mit den jungen Deutschen, dass die genug Eiszeit hatten, sich weiterzuentwickeln. Ich meine, wenn wir einen Buschmann, einen Fleischer, einen Samanski sehen, auch einen Lautenschlager, der eigentlich abgeschrieben war, dass wir da trotzdem einen Weg gefunden haben, zu sagen, nein, wir sehen eine Basis, ein Fundament und wir glauben an die Jungs. Und ich glaube, dass auch Taro Jentsch oder Yannick Brossi jetzt zwei sind, die das erkannt haben, die daran glauben, dass das, was wir sagen in Vertragsverhandlungen, dass das umsetzen. Und wenn wir Taro jetzt sehen, der in der ersten Reihe mit Trini und Whitney spielt, der wirklich einen hervorragenden Job macht, wir sehen natürlich, dass da noch viel Luft nach oben ist. Aber ich glaube, die spüren so langsam, dass in Iserlohn nicht mehr dieses alte Bild ist, sondern dass wir ein neues Bild haben, dass wir eine neue Philosophie haben von dem Ganzen. Und ihr habt ja gerade gesagt, ob es jetzt ganz neu ist, dass wir so viele Deutsche haben. Ich meine, was ist immer deutsch? Auch eingedeutscht ist deutsch am Ende des Tages. Aber ich glaube, gerade was die junge Garde angeht, können wir sagen, wir haben da einen erheblichen Schritt nach vorne gemacht.
Ich habe Taro Jentsch hier tatsächlich stehen gehabt, weil ich ihn einige Saisonen schon verfolge, auch drüben, wie er sich entwickelt. Spielstarker Mittelstürmer, 2 Jahre in der Quebec Major Junior League spielt. Wie ist der Kontakt da zustande gekommen? Das ist ja schon ein Spieler, wo Clubs momentan, ich will jetzt nicht sagen, sich drum reißen, aber da wo Interesse besteht, sich eine Spieler hierher zu holen und die zu entwickeln. Wie hast du es geschafft, den hierher zu holen?
Also Taro kenne ich ja schon aus den U-Nationalmannschaften. Da war immer ein leichter Kontakt. Man verliert die Jungs nicht und man muss sich da auch immer vor Augen halten, dass man generell mit diesen Spielern, die man gerne haben möchte, immer mal wieder in Kontakt tritt. Und denen erzählt, wie die Ausgangslage gerade ist und was man mit ihnen vorhat. Und ich glaube, dass wir uns da gegenüber dem einen oder anderen Verein durchgesetzt haben. Einfach für Taro war es, glaube ich, die Ausrichtung, den Plan, den ich mit ihm habe, der hat ihm gefallen. Und wie gesagt, wir haben ja in Jahr 1 gezeigt, dass wir Sachen umsetzen, was die jungen Burschen angeht. Und von daher, denke ich, war das ausschlaggebend, dass er sich dann nachher für uns entschieden hat. Ja, ich meine, am Ende des Tages wollen wir den Jungs auch nicht alles schenken, sondern müssen sich natürlich auch schon ein bisschen was erarbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass die hinkommen und wir die quasi über den roten Teppich karren. Da müssen sie schon selber drüber gehen. Aber Taro ist natürlich ein hervorragender Eishockeyspieler. Das haben wir bei der U20-WM auch gesehen. Ich glaube, er war damit einer der besten Stürmer in der Mannschaft, ja. Dass der viel Qualität hat. Und ich glaube, mit der nordamerikanischen Schule hat er auch nochmal so ein bisschen das Aggressive noch mehr innegehalten. Und das sieht man ja auch bei uns in den Spielen. Der scheut sich nicht, der rammelt da rein und das ist schon mal eine gute Basis, mit nicht zu viel Respekt in so ein Spiel reinzugehen.
Homi, wenn ich dir zuhöre beim Reden, fällt mir auf, dass du unheimlich klar bist. Also unheimlich klar, was du jetzt besprichst, wie klar du es besprichst, wie genau du die Kante setzt. Also das ist, wie war das für dich? Ich meine, du bist noch nicht so lange in der Position. Merkst du diesen Schritt selber? Hast du ein anderes Bewusstsein für deinen Job inzwischen?
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich der absolut Erwachsenste bin, aber man entwickelt sich natürlich mit den Jahren weiter. Ich meine, du kennst mich von ganz früher. Ich glaube, du hättest es auch nicht geglaubt, dass ich mal so eine Position ausführen könnte. Aber grundlegendlich muss man vielleicht mal diesen Spieler dann auch irgendwann ablegen. Da hatte ich am Anfang mit Sicherheit auch ein bisschen Probleme. Das heißt, nicht zu eng, aber auch nicht zu weit weg zu sein. Man will immer noch eine Basis haben zwischen Spieler und Manager. Das war nicht immer einfach, aber ich glaube, das habe ich mittlerweile gefunden. Und ich habe natürlich im Kopf und auf Papier immer eine klare Linie, weil ich glaube, wenn du die nicht hast, dann bist du fehl am Platz, als Trainer wie aber auch als Manager. Und wenn dann mal das Schiff in einen kleinen Sturm gelangt, was es ja letztes Jahr mit einem vorletzten Platz auch war, darf man trotzdem nicht alles über den Haufen schmeißen. Da haben wir so ein bisschen justiert. Ich meine, ihr seht auch, was wir jetzt auf den Ausländerpositionen verpflichtet haben. Ich glaube, das hört sich, wenn man es liest und wenn man es ausspricht, hört sich es besser an als im letzten Jahr. Ist immer noch keine Garantie. Aber wir haben uns auch da, oder ich habe mich da auch weiterentwickelt. Und mit dem Netzwerk, was man sich aufbaut, es hilft. Es hilft, wenn man Sachen learning by doing. Und ich habe meine Lehren gezogen aus dem ersten Jahr und hoffe, dass es stetig bergauf geht.
Ja, jetzt hast du das ja schon skizziert, gerade eben am Anfang mit den deutschen Spielern, mit den jungen Spielern, die du genannt hast. Jetzt hast du aber auch gerade schon die Ausländerposition, die Importspieler genannt. Das wäre auch so ein bisschen meine Frage jetzt gewesen. Wo hast du da drauf geachtet oder wo habt ihr darauf geachtet, jetzt in der Verbindung mit den jungen Spielern? Welche Spieler, welche Importspieler wolltest du haben?
Also wir versuchen eigentlich immer so ein bisschen natürlich uns vorab schon mal rein vorzustellen, dass man sagt, okay, man braucht da einen Spielstarken, man braucht da vielleicht einen, der auf dem Scoring-Cheat öfters ist und du brauchst natürlich auch einen, der die Scheiben erobert für die Line-Mates, aber so ist natürlich dann auch über die Verteidigung, du musst die Special-Teams im Kopf haben. Wir legen großen Wert natürlich wie alle anderen Vereine auch auf Charakter, das heißt, wenn wir unsere Feedbacks einholen, ist natürlich die erste Frage immer, wie ist die Frau, ja, und wie hat er sich benommen in den letzten Jahren? Also die Frau natürlich, weil da gibt es auch einige, die machen einen Spieler gerne mal kaputt, ja. Also die rufen dann eher beim Verein an als der Spieler selber.
Stopp, ich muss jetzt kurz rein. Ja, das war jetzt kein Gag. Das war jetzt ernst gemeint. Du informierst dich tatsächlich über die Spielerfrauen?
Ja, man sollte schon mal auch ein Feedback haben aus den Vereinen, wie das da lief. Wir mögen gerne die Informationen von Physiotherapeuten oder Betreuern selber auch, weil die sind meistens am nächsten dran. Weil ein Trainer hat natürlich auch immer seine Lieblinge. Das heißt, sportlich gesehen sagt er dir was, aber was Charakter dann angeht, sollte man auch schon mal so ein bisschen im weiteren Umfeld nachhaken, weil man hat seine Lieblinge. Ja, ich glaube, die haben wir alle irgendwo, wo wir sagen, das ist unser Lieblingsspieler. Und da muss man einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Von daher war uns einfach wichtig, dass wir charakterlich stark haben, aber auch spielerisch wie technisch einen höheren Hockey-IQ uns in die Organisation holen. Ich glaube, das haben wir mit Leuten wie Whitney oder Bailey nur mal im Sturm jetzt gesagt, mit Oba. Da haben wir einen ganz, ganz feinen Kerl, haben wir da mit Sicherheit eine Schippe draufgelegt.
Ja, das sehe ich auch so. Ist interessant, also ich meine, dass man sich über Betreuer letztendlich Infos reinholt, das macht absolut Sinn, das verstehe ich, sehe das hundertprozentig so, aber es hat noch nie jemand so gesagt und ich habe das auch nicht gehört und wäre selber nicht drauf gekommen, dass man sich tatsächlich aber auch über die Familie oder Spielerfrau Gedanken macht, das war jetzt was ich neu gehört habe, was gelernt habe.
Hätte ich jetzt, Christian, eine wichtige Frage, hättest du als sportlicher Leiter in der aktuellen Situation mit dem Wissen rund um das Privatleben von Rick Goldmann in der damaligen Zeit als Spieler, hättest du ihn verpflichtet? So eine private Frage. Guck mal, Goldi schüttelt
den Kopf. Das ist eine sehr, sehr private Frage.
Die ist nur scherzhaft gemeint.
Und ja. Ich glaube, das wurde so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ne? Also frag doch mal bitte den Circle of Trust. Da gibt es eine Geschichte zu. Das könnt ihr dann mal nach dem Podcast gerne besprechen. Ich hätte ihn verpflichtet.
Sehr gut, okay.
Hast du schön die Kurve gekriegt. Ja,
ich vor allem habe sie gekriegt. Der Seherschatz bekommen jetzt noch.
Danke. Du, letzte Frage, da müssen wir auch gleich weitergehen. Eins ist natürlich schon noch, was sich bei Iserlohn die Frage stellt, der Seiler See, normalerweise lebt er natürlich auch von seinen Fans. Also das ist natürlich so ein Stadion, da ist es mit am lautesten, da ist es mit am emotionalsten in der Halle drin. Wie gehst du damit um, dass da dieses Jahr keiner drin ist?
Katastrophe, muss ich einfach so ehrlich sagen, wenn man sich jetzt die Freundschaftsspiele angeschaut hat, und du gehst ins PK, dann wo es normalerweise komplett das Dach runterreißt. Die Spieler brauchen das. Und das habe ich immer beim Fußball schon gesagt. So kleinere Vereine, die leben ja auch von dieser Emotion. Und das gibt dir nochmal den extra Kick. Der bleibt natürlich jetzt aus. Grundlegendlich, Kernaussage ist, wir sind froh, wenn wir das Eishockey zurückbringen können, dass die Leute es am Fernseher anschauen können, dass sie mitfiebern können, dass sie wieder was haben, was greifbar ist einigermaßen. Aber natürlich, der Seiler See ohne Zuschauer sind nicht die Roosters. Ja. Aber da kommen wir zurück. Da sind wir irgendwann, kommen wir zurück. Aber wir nehmen die Situation so, wie sie jetzt ist. Und das ist okay. Ja. Sondern wir müssen von Tag zu Tag schauen. Wie ich eingangs gesagt habe, wir wissen nicht, was uns noch treffen wird in der Zukunft. Aber wir arbeiten damit und sind froh, dass wir überhaupt wieder Eishockey sehen können.
Tolle, ehrliche Antworten. Ich wünsche dir alles Gute für das Jahr. Hallo?
Omsi?
Wieder weg? Hat er aufgelegt?
Hallo?
Jetzt? Was hast du denn gemacht?
Der Rick meinte...
Nein, ich danke euch drei.
Ja. Bist du auf Stumm kommen oder hast du es jetzt einfach warten lassen?
Nee, wir haben ja hier in Iserlohn haben wir nur zwei Masten. Ja, und die sind manchmal ein bisschen überfordert, glaube
ich. Ja, besser als nur zwei Reihen. Dann alles Gute für die Saison und ja, wir hören uns bald wieder in anderthalb Jahren. Rufen wir wieder durch.
Bis in anderthalb Jahren.
Ja, tschüss. Schöne
Feiertage.
Ciao, Enzo. Tschüss. Ciao.
Also, da muss ich ganz ehrlich...
Das ist so unterhaltsam, muss ich mal sagen.
Ja, aber toll.
Einfach einen guten Sprachwitz, finde ich. Ich mag ja, das total.
Aber weil er halt auch klar ist, weil er dann ausweicht oder sonst irgendwas macht. Der ist schon sehr klar und ist sehr auf den Punkt. Also, da merkst du schon, das sind unverbrauchte Worte, da wo jemand dahinter steht.
Ja.
Schön.
Ja. Also, zeigt...
Ich finde das, find das klasse, weil als er seine Karriere damals beendet hat, ist er ja relativ schnell in den Nachwuchs eingestiegen, hat da auch gleich Erfolge gehabt und hat da echt auch Spieler entwickelt einfach, was, die du siehst, die dann auch in Iserlohn in die erste Mannschaft reingekommen sind und so. Der Homsi ist da halt echt ein Guter insgesamt. Und
deshalb muss ich sagen, hat mich jetzt ein bisschen gewundert, vielleicht hat er es auch als Späßchen gemeint, dass ich ihm vielleicht nicht zutraut hätte, so eine Position zu nehmen, wie er gerade gesagt hat. Ich hätte ihm genau so eine Position zutraut, weil ich kenne seine Leidenschaft und seine Emotionen schon als kleines Kind für Eishockey. Und wenn du das so stark hast und es so ausgeprägt ist, das dann aber irgendwann transformieren kannst, sodass es nicht bloß in dich für dich selber ist, sondern irgendwann in die Richtung geht, dass du die Energie in andere reinstecken kannst und daraus was schaffst, also wie du gerade gesagt hast, im Nachwuchs und so weiter, dann traue ich den Menschen definitiv so eine Position hinzu.
Das Schöne ist nur, dass ihm auch jemand das Vertrauen jetzt gegeben hat, in diese Position reinzuwachsen und diese Position ausfüllen zu können. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Absolut. Und da kommen wir gleich eigentlich zu Düsseldorf, die wir mal eigentlich davor machen wollten, weil da ist es nämlich auch so, dass hier vor allem im Torbereich zwei Torhüter sind, die absolut jung sind, die Verantwortung bekommen mit 20 und 22 Jahren und einfach mal spielen dürfen.
Ja, und das hat ja übrigens Marco Novak auch letzte Ausgabe gesagt, dass er das sogar cool findet, dass jungen Torhütern, Pankowski und Hane, die Möglichkeit gegeben wird, da jetzt wirklich als zwei vollwertige Goalies an den Start zu gehen. Hane hat ja schon gespielt auch, aber natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Situation als absoluter Starting Goalie oder. Ja. Ne?
Das ist für mich auch der größte Wechsel bei Düsseldorf. Ja. Niederberger raus, das ist der.
Der Star-Torhüter.
Absolut, sehe ich auch so. Hat ein neues Engagement in Berlin, das kommen wir später vielleicht noch dazu.
Auch so ein Gesicht der DEG, ne, in den letzten Jahren. Durch den Namen, aber auch eben durch seine Qualität.
Und da jetzt Pankowski dazu zu Hane, finde ich, macht Sinn. Macht Sinn, beide. Es macht Sinn. Sie sind nur zwei auseinander, der eine 20, der andere 22 Jahre alt. Und die können sich ein bisschen betteln, aber gleichzeitig muss man ihnen auch Vertrauen geben. Also das ist schon sehr spannend insgesamt, wie der deutsche Sektor bei den Düsseldorfern besetzt ist. Da hat man jetzt Fischbuch mehr oder weniger zurückgeholt, der echt eine hervorragende Saison in Nürnberg hatte. Das ist vielleicht der wichtigste Transfer.
Der auch so jetzt in der Vorbereitung tatsächlich auch angeknüpft hat, daran
genau. Ja, auch das ist natürlich wichtig, dass du das nicht bloß bei einem Club hast, sondern das dann auch mitnimmst. Und bis jetzt hat er es mitgenommen. Jetzt wird es natürlich spannend sein dahin. Aber ich glaube, insbesondere vom deutschen Sektor her, ist Düsseldorf eine Mannschaft, die echt gut besetzt ist.
Ja, viele deutsche junge Spieler, das haben wir auch schon mal ganz kurz angesprochen. Plus dann finde ich auch so an den... Oder in den richtigen Momenten kannst du auch dann wieder die Erfahrung setzen. Du hast immer noch so einen Bater auch da drin, der, glaube ich, dann auch einfach für diese brutale Erfahrung steht.
Ja,
hast
mittlerweile auch einen Novak, der hinten drin steht, der mittlerweile auch ein unglaublich erfahrener und cooler Spieler geworden ist insgesamt.
Und du hast natürlich einen sehr erfahrenen Trainer, Harry Greiss, das muss man auch einfach sagen, der auch mal gewisse Sachen einfach, der schon, nicht falsch versteht, der hat natürlich schon auch eine Härte und einen Biss, aber der hat irgendwann auch mal so eine gewisse, der hat schon viel erlebt. Ja, und der ist schon, wie er umgeht mit den Spielern, relativ weit von seiner Art und Weise, wie er Spieler führt. Also das ist natürlich schon auch was, das wo man definitiv bei so, wie die umgehen und wie der Kader ist wo durchaus hilfreich ist.
Also bin ich gespannt auch, wie sich so Spieler wie Nicolas Geithner, über den wir auch schon gesprochen haben, entwickeln in der Verteidigung und auch ein Charlie Jahnke zum Beispiel im Sturm jetzt bei der DEG, so aus der Franchise Eisbären Berlin kommend, aber vielleicht diesen absoluten Jump nicht geschafft zu haben, sage ich jetzt einfach mal, und das ist zum Beispiel eine Entwicklung, auf die ich gespannt bin bei der DEG.
Ja, kann ich verstehen. Gehen wir weiter. EAC Red Bull München.
Also E.
Richtig.
A, B, C, D, E.
Ja, auch da gibt's halt wenig zu sagen. Sieger beim Magenta Sport Cup, das haben die so ein bisschen genutzt als ihren Champions Hockey League Ersatz tatsächlich. Mhm. Wer Mannschaften von Don Jackson kennt, der weiß, egal was es für einen Pokal zu holen gibt, den will er holen. Der hat seine Mannschaft auch mittlerweile so geimpft, dass die das alle komplett verinnerlicht haben über die Jahre. Da hast du halt auch ein in sich gewachsenes System, das natürlich auch über dementsprechend Kohle verfügt, dass du da die besten Leute zusammenholen kannst und das ist halt weiterhin einfach eine gute Eishockey-Mannschaft, eine sehr gute Eishockey-Mannschaft.
Ja, da hast du eigentlich schon alles zusammengefasst. Sehr, ja, sehr, sehr starke deutsche Spieler da. Dann haben sie natürlich auch die Tiefe mit jungen Spielern. Wenn ich da ganz interessant finde, ist zum Beispiel Nicolas Appendino.
Ah, ich finde auch Luca Zitterbaden sehr, sehr interessanten Spieler.
Beide in der Verteidigung. Die haben gut gespielt in dieser Vorbereitung. Also ich weiß nicht, ob die nicht noch einen Schritt wirklich dazu gemacht haben vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Also da bin ich sehr gespannt, wie es bei denen ausschaut. Ansonsten muss man einfach sagen, das ist schon einfach ein starker Kader. Also man hat dann jetzt auch nochmal Importspieler geholt, die echt gut sind, die Qualität haben. Die sind aber von den Deutschen unheimlich tief und stark besetzt. Also vom Kader muss man ganz klar sagen, ist der top. Dann stellt sich noch die Frage, vielleicht Cahun. Vielleicht spielt er am Anfang der Saison auch noch ein bisschen mit. Bei München war jetzt definitiv ein Faktor im Magenta Sport Cup. Insgesamt ein Kader auch mit dem Trainer, mit den Erfahrenen, der unheimlich erfahren ist und der von der Qualität des Kaders zu den Top-Clubs einfach in Deutschland gehört.
Und du hast exemplarisch in dem letzten Drittel im Magenta Sport Cup, ja, es ist nur das Vorbereitungsturnier gewesen, aber im letzten Drittel konntest du diese Qualität halt dann nochmal sehen. Da haben die nochmal einen draufgepackt und das mit dieser unglaublichen Ruhe zu wissen, wir drehen das, wenn wir einfach jetzt unser Spiel spielen, das haben die mit so einer ja, Abgeklärtheit getan, das war schon auch interessant so früh zu sehen.
Insgesamt halt einfach gut.
Ja.
Das bringt uns bei E weiter zu den Eisbären Berlin. Interessanter Kader.
Sehr interessant tatsächlich. Insgesamt das ganze Konstrukt mittlerweile sehr interessant.
Ja, nochmal der Hinweis, wer da echt tief abtauchen will mit diesem mit der Reportage, mit der Dokumentation, ja. DNA Eisbären Berlin. Ab wann jetzt nochmal? Ab 17. habe ich das richtig im Kopf?
Ab Saisonstart, ab Donnerstag.
Direkt am, mit dem Start, genau. Also auf der Plattform.
Ja. Und ich muss mich gleich verbessern. Ich habe vorher gesagt gehabt, Espeland konnten sie halten, die Fishtowns. Das ist natürlich nicht richtig. Espeland ist zu Berlin gegangen. Das ist der Einzige, der von den Topspielern, so habe ich es eigentlich aufgeschrieben, der gegangen ist. Die anderen sind geblieben und sind eigentlich noch bei Fishtown. Das muss ich kurz mal springen für alle, die dann drunter schreiben, dass es nicht stimmt. Die haben es bisher nicht gehört. Der ist verloren gegangen bei Bremerhaven, weil der zu Eisbären gewechselt ist. Aber ganz kurz. Also ich glaube, die Eisbären haben schon durchaus was gemacht.
Ja, vor allem hat man das Gefühl, die Eisbären schneiden so ein bisschen alte Zöpfe ab tatsächlich.
Ja.
Konstantin Braun nach Krefeld verliehen, trotz laufendem Vertrag. André Rankl hat jetzt seine Karriere beendet. Dem hatte man aber nach dem Ende der letzten Saison schon gesagt, dass es nicht weitergeht für ihn bei den Eisbären. Florian Busch, einer der verbliebenen letzten Meisterspieler, der letztes Jahr lange verletzt war, glaube ich, nur ein Spiel insgesamt gemacht hat, immer wieder mit Gehirnerschütterung zu kämpfen hat, ist, glaube ich, da, er steht zwar im Kader, ich weiß aber nicht, inwieweit der noch ein Thema bei den Eisbären ist. Da gibt es halt nur noch den Frankie Hördler mittlerweile tatsächlich. Ansonsten ist das Ganze schon über die Zeit und über den Zeitraum jetzt von 1-2 Jahren komplett runderneuert.
Ja.
Ja, aber das war ja klar, dass es passiert. Aufgrund der in die Jahre gekommenen Spieler. Das ist ja vollkommen normal, dass sich dann Generationen irgendwann austauschen. Aber es ist natürlich auch ein Moment, vielleicht ist das auch ein Thema in dieser Reportage, dass du dann irgendwann deine Identität eben austauschen musst, zumindest spielermäßig, aber grundlegend natürlich die DNA behalten musst. Nöbels zum Beispiel ist ja so ein Spieler geworden bei den Eisbären Berlin, der einfach so für diese Franchise steht, finde ich, oder?
Ja, ich glaube auch, insbesondere nach dem letzten Jahr. Also das ist für mich auch der Spieler letztendlich, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, beim Magenta Sport Cup sehr früh so einen Treffer vorm Tor allein durch die Beine durchgelegt und dann hinten reingeschossen. Also der hat diesen Schwung, diese Energie, diese Geilheit auf Eishockey schon ein bisschen mitgenommen vom letzten Jahr. Jetzt ist die Saison noch nicht gestartet. Aber der wird auch unheimlich wichtig sein. Man muss schon sagen, vieles ist gleich geblieben, aber so einer wie Lapierre, der natürlich auch ein Leader war.
Maxim, ja, der auch aufgehört
hat. Er hat aufgehört, genau. Rankl raus. Also das kommt schon drauf an, auf ihn, auf Nöbels, auch vor allem im Sturm. Du meldest dich.
Ja, ich glaube, weil das signifikant, dass der auf der Eisbären, was die Eisbären überhaupt gemacht haben, bei allem Hin- und Hertauschen, bei allem, was man neu dazugeholt hat. Ich glaube, die wichtigste Position wurde jetzt beständig nach langen Jahren wieder besetzt, nämlich die des Torhüters mit, wir haben ihn vorhin angesprochen, ja. Matthias Niederberger. Denn in den letzten Jahren, seit Vehanen gegangen ist, ist auch noch nicht so lange her, aber hat man nie auf die Torhüter vertraut, mit denen man gestartet. Es hat immer wieder einen dazugeholt, der dann aber auch wieder gegangen wurde am Ende der Saison. Ich glaube, da hat man jetzt nach langer Zeit mal wieder richtig Konstanz geschaffen auf der Torhüterposition, was wichtig ist bei den Eisbären.
Ja, und das mit Antschitschka auch noch einen guten Mann in der Hinterhand als jungen Goalie. Und auch sonst finde ich, haben eine gute Mischung drin. Nino Kinder, solche Jungs hast du.
Parker Thumi ist sehr interessanter Mann für die DEL jetzt. Gekommen, schon Nationalspieler. Lange im College mit Michaelis gespielt.
Ja, und dann hast du aber auch wieder diese erfahrenen Jungs. Natürlich angefangen über Marcel Nöbels, den wir schon angesprochen haben. Chris Foucault ist dazugekommen, den ich ja persönlich zum Beispiel sehr, sehr gerne spielen sehe, weil du über Spieler gesprochen hast, die einem gefallen.
Lass uns hinten weiterschauen. Leon Gawanke, ein überragendes Abwehrtalent.
Ja.
Das ist tatsächlich, wie lange der bleibt, weiß man natürlich auch nicht.
Ja.
Aber das ist natürlich sehr interessant. Sängerli ist vorhin noch dazugekommen. Ich habe vorher einfach bei Fishtowns einen Fehler gemacht. Ich habe mir hingeschrieben gehabt, wer da kommen ist, wer blieben ist und wer gegangen ist.
Und dann hast du
alle vorgelesen, weil wir gesprungen sind im Text. Nee. Deswegen hat es nicht gestimmt. Ja, ja.
Ich dachte, du hättest das gesagt, dass sie weg
ist. Ich weiß
weg
es nicht.
Da habe ich dich falsch verstanden.
Okay, so ist es auf jeden Fall gemeint gewesen. Sängerli ist belandet weg. Sängerli ist jetzt auch da. Genau. Also der Kader ist schon interessant, aber ich glaube auch, dass die Torhüterposition mit am spannendsten sein wird. Ancic gerade dazu, sehr junger Torhüter mit 19 Jahren, der normalerweise jetzt bei der U20 dabei gewesen wäre, aber nicht konnte, weil er positiv war auf Covid. Und dazu Niederberger, das wird schon spannend sein, das zu sehen, aber ist, glaube ich, absolut der richtige Schritt und der ja auch für die Zukunft das Richtige ist.
Was ist denn in deinem Alphabet der nächste Buchstabe?
E. EHC Ingolstadt.
Immer noch E.
Ja.
Ja. Also I.
Ja, viel mehr Wechsel in deiner Mannschaft kannst du kaum machen, wie Ingolstadt gemacht hat über den Sommer. Da ist fast nichts mehr geblieben, außer Wayne Simpson tatsächlich und Fabio Wagner. Viel mehr, also von den Namen, die so im Vordergrund stehen tatsächlich.
Ah, von den Deutschen sind schon eigentlich.
Ah, Tim Wohlgemuth, du lieben Mirko Höfling,
Wagner. Aber jetzt. Elsner, da sind schon ein paar dabei. Aber
sie haben spät Gas gegeben.
Genau, sie haben spät Gas gegeben, das sehe ich auch so. Dann haben sie allerdings richtig Gas gegeben, muss man sagen. Also der Kader, so wie der jetzt ausschaut bei Ingolstadt, das ist für mich sehr, sehr gut besetzt. Also das ist für mich einer der besten Kader. Und ich sage dir, mit dem Kader musst du in der Gruppe in die besten zwei sein. Musst du. Also das ist für mich einer, der um die Meisterschaft, um die Top-Plätze mitspielen muss mit diesem Kader.
Ja.
Die größte Frage ist da bei mir, für mich tatsächlich Dag Schäden.
Weil?
Weil ich mich ganz ehrlich frage, also ob er der richtige Mann ist und die Qualität einfach hochhalten kann. Kann ich einfach mal fragen. Also hat ja zeitlang ja auch gedauert, dass er jetzt diese Qualität wirklich umsetzt, kontinuierlich. Das habe ich nicht so gesehen die letzten Jahre, wenn ich ehrlich bin. Deswegen frage ich mich vom Kader her, ist das unheimlich gut? Also Aubry dabei, was sie da geholt haben, also das ist spielstark, das ist eine gute Mischung. Das ist schon sehr interessant, was Ingolstadt da hat und wo ich sehr gespannt bin, wo sie kompletten Wechsel gegeben hat, ist die Torhüterposition.
Ja. Das stimmt. Da wurde Timo Pielmeier suspendiert. Das ist, glaube ich, immer noch so. Jochen Reimer hat dann seine Karriere auch beendet. Dann hat man komplett zwei neue geholt. Das Ganze, wie das in Ingolstadt abgelaufen ist, sicher diskussionswürdig für die einen oder anderen, aber die haben eine sehr, sehr gute Mannschaft von dem, was auf dem Papier steht. Das steht außer Frage.
Geschäftsführer wurde auch noch tauscht.
Ja.
Also für mich, was auf dem Kader, was auf dem Platz steht, eine der Top-Mannschaften der deutschen Eishockey-Liga, wie es besetzt ist. Also müsste von der Qualität, was sie haben, ganz, ganz oben sein. Also wirklich ganz oben sein.
Ja, sehe ich auch so.
Das ist eine Ansage. Lassen wir so stehen.
Gut, dann gehen wir auf G, die Grizzlies Wolfsburg.
G wie Wolfsburg.
Du kommst nicht drüber hinweg.
Wolfsburg, ja? Guck mal.
Du kommst nicht drüber hinweg, gell?
Ja? Ich finde die Anordnung halt deppert, aber das ist jetzt.
Ja, ich hab's halt so
mittlerweile auch jetzt auch egal.
Ja, ich hab's
sind wir schon so weit.
Also da muss ich sagen, was spannend ist, ist natürlich, dass Brückmann da weg ist, zu den Adler Mannheim gegangen ist und dass Strahlmeier kommen ist.
Mhm.
Das finde ich sehr spannend. Hat vielleicht auch was mit Pat Cortina zu tun.
Weil die beiden schon in Schwenningen zusammengearbeitet haben, ganz sicher.
Ja, glaube ich auch. Ansonsten, wenn man sich den Kader so anschaut, das ist schon ein solider Kader.
Du hast übrigens Torhüterposition, Pickert ist ja auch noch da.
Ja, ja, noch zusätzlich.
Ja, genau. Also das ist eigentlich eine gute Kombi, finde ich.
Ja, ja,
ja.
Ich sage ja insgesamt, das ist schon ein solider Kader, wenn man sich anschaut. Trotzdem haben sie irgendwie die Jahre zuvor nicht so wirklich überzeugt. Also ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist das dritte Jahr jetzt ohne Pavel Groß. Das erste Jahr ist der einfach
abgegangen. Das hängt bei denen immer noch tatsächlich so drin, dieser Cut.
Im ersten Jahr definitiv. Also wenn du mit den Leuten gesprochen hast, da war auch ein Leerraum da, den der Pavel mit seiner Autorität und seiner Größe einfach besetzt hat. So, der ist dann nicht gefüllt gewesen. Das muss man mal einfach so anerkennen.
Die der aber auch über 10 Jahre aufgefüllt hat, das darfst du auch nicht vergessen. Das war schon ein langer Zeitraum.
Ja, absolut.
Und mit so viel Erfolg, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und hat viel weggepuffert auch, als Typ. Der Typ Pavel Groß hat ja auch viel weggenommen, finde ich. von dem Druck vielleicht abliefern zu müssen. Das kommt ja auch nochmal hinzu.
Ja, genau. Und in dem ersten Jahr, wie gesagt, da hast du diese Leere eigentlich gespürt. Im zweiten Jahr war sie zum Teil schon noch auch greifbar. Und jetzt haben sich aber über die Jahre hinweg doch einige Positionen immer wieder geändert. Und jetzt bist du länger weg. Das heißt, dieses Jahr könnte ich mir vorstellen, wirklich das erste Jahr, wo so ein Impact wieder kommen könnte, wo man nicht sagt, hör mal zu, da war mal ein sehr starker Mann, den gibt es jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich von der Zeit her verflogen, durch die Wechsel in der Personalgeschichte und auch durch den Zeitraum. Insofern, ich sehe den Kader sehr solide an, kann ihn aber nicht hundertprozentig greifen. Also da bin ich echt gespannt, wo es für Wolfsburg hingeht.
Ja, wenn ich so auf die Namen gucke, gibt mir das auch jetzt nicht das Gefühl, ah, okay, würde jetzt eine gute Saison hergeben.
Ich finde immer, so ein paar Abgänge haben sie auch, wie Aubin und so. Ich finde, der Kader wird immer sinnvoll ergänzt oder sinnvoll dazugeholt. Ich glaube auch, dass der Stamm der Mannschaft eigentlich immer ein guter ist. Man kann aber viele, die dazukommen, nicht so ganz einschätzen. Das fällt mir zum Beispiel jetzt schwer.
Aber dann können wir doch gleich zum nächsten Club gehen.
Aber da bin ich ja gespannt. Noch. Ich bin gespannt, eine Personalie würde ich rausheben. Ich bin gespannt, wie sich Phil Hungerecker in Wolfsburg schlägt. Ja. Das ist eine Entwicklung, auf die ich achte, jetzt im Zusammenhang mit dem Verein zum Beispiel.
Ja, also, interessant.
Ja.
Dann, wenn du sagst, es ist schwierig einzuschätzen, dann kann man doch am besten zu den Krefeld-Pinguinen. Weil da bin ich natürlich auf deine Expertise gespannt, Basti.
Weil
die für mich absolut null einzuschätzen sind, leider.
Ja, das, was sich da alles bis jetzt abgespielt hat, ist natürlich die Frage, lohnt sich da überhaupt was zu sagen? Über dieses Komplettkonstrukt, weil das ist so verworren, so verfahren. Jetzt ist in der letzten Woche mal wieder ein bisschen ruhiger geworden, zum Glück. Die sind mal wieder rausgeschossen aus den Schlagzeilen, aus den Negativen. Deswegen würde ich sagen, lass uns da mal sportlich drauf eingehen. Auch das ist gar nicht so einfach, weil da viele Spieler dabei sind, einfach aus dem russischen Bereich, die man nicht kennt.
Ja, und schon es kommt mal hinzu, der Kader hat sich auch andauernd verändert.
Also verändert sich immer noch.
Ja, genau. Da ist unheimliche Unruhe drin. Also wenn man sich den Kader jetzt anschaut, Stand heute, ist es von der Körpergröße her der kleinste Kader. Vom Gewicht her auch der leichteste Kader. Ja. Es ist der jüngste Kader auch noch. Auch interessant momentan. Und wenn ich mir das anschaue, wie du auch, ich schaue mir diese Mischung an von Spielern, dann muss ich sagen, da sind sehr viele Spieler drin, die einzeln für sich gute Spieler sind. Aber ich erkenne da drinnen keine klare Linie, wo ich sagen würde, da erwarte ich dieses Eishockey. Weil das eine Ansammlung ist von einzelnen Spielern, wo ich nicht erkennen kann jetzt, was die quasi in der geformt ergeben sollen, für welches Eishockey das die eigentlich stehen.
Ja, das,
und da bin ich,
ja,
da bin
das
ich
ist gespannt. Sehr gut.
Das, da kann ich,
gut erklärt,
deswegen kann ich. Da, deswegen kann ich es nicht greifen. Ich bin da einfach sehr gespannt, wie sie die entwickeln. Das heißt nicht, dass dieser Kader nicht die Qualität hat, tatsächlich zu überraschen. Das sage ich ganz bewusst jetzt. Ja? Weil der Kader ist von den Einzelspielern sehr, sehr interessant.
Aber es sieht eher gewürfelt aus, willst du sagen?
Ja, für was die Qualität der Spieler steht und in welche Richtung das sie gehen gemeinsam, das ergibt sich mir noch nicht.
Du hast recht, weil da stehen so viele Nationen insgesamt auch mit unterschiedlichen Eishockey-Philosophien in diesem Kader. Und wem gelingt oder gelingt das, das zu mischen zu einer Einheit, die vielleicht ein ganz anderes Eishockey spielt, als man es in der DEL gewohnt ist? Ja, wenn die das schaffen, ist da durchaus ein Überraschungseffekt, glaube ich, auch da. Aber ich finde auch einen guten Aspekt, den der Rick gebracht hat, ist dieses, das sieht nach guten Einzelspielern aus. Ja, so ein Lucas Lessio oder sowas, das sind an sich gute Einzelspieler. Funktionieren die in diesem Konstrukt? Das ist die große Frage dort.
Dann auch die Trainerfrage, ne? Durch eine ganz andere Situation, nachdem Glenn Henlon weg ist, Miriel Zwarinskis, wie kann der vielleicht seine Art von Eishockey überhaupt mit diesen Spielern, die du gerade schon eingeschätzt hast, dann zusammenbringen?
Das, vielleicht weiß er auch nicht, wie lange die Spieler, die er heute trainiert, morgen noch da sind oder beim nächsten Spiel.
Ja, wie lange er selber da ist.
Ja, kommt auch noch
dazu. Ja, ist eine verrückte Situation, haben wir auch schon mal besprochen. Von daher, vielleicht der Forrest Gump unter den Eishockey-Teams mit der Schokoladenbox.
Ja. You never know what you're gonna get.
Schönes Bild.
Danke. Was ist der nächste Buchstabe im Rick Goldmannschen Alphabet?
Moment, ich habe gerade an dir vorbeigestanden, habe mein Bild da hinten an der Wand angeschaut.
Sorry. Da ist ein offenes Fenster, du Spacko.
Kurz abgeschweift, Herr Goldmann.
Das nächste ist natürlich nach Grefe dann Köln.
Köln am Ring.
Kölner Haie.
Die Kölner Haie, die sich ja auch so relativ spät dann dazu durchringen konnten, ja, durchgerungen haben aufgrund der Finanzen, die Saison dann doch so anzugehen, wie jetzt alle 14 Teams sie angehen.
Ja, weg also damit, die spielen auf jeden Fall und Uwe Krupp ist wieder da. Ich glaube, das ist so das Kernding,
ja, in Köln, eins
der letztes noch Jahr dann kam.
Wetzlar. Wetzlar raus, Poggi rein. Also ich glaube, das ist schon ein großer Umbruch, weil Wetzlar wirklich lange da war.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, jetzt möchte ich jetzt nicht böse sein, oder irgendwie, aber es ist ein richtiger Umbruch.
Das ist ein richtiger Umbruch, der aber auch zur richtigen Zeit auf der
Torhüter Position ist. Richtig, nee, ich meine, der ist richtig, der Umbruch.
Ja, ja, richtig, so.
Ja. Das ist ein vernünftiger Umbruch, ja. Nichts gegen Wetzlar, aber ich glaube, es ist die Zeit gekommen, dass da, dass sie auf einen anderen Torhüter setzen, Punkt.
Ja.
Meine Meinung.
Wird sich zeigen, ob Justin Poggi der Richtige ist.
Hast du ja noch Weizmann.
Berlin, da war da
ja
schon.
Ja, aber Weizmann wäre für mich so einer, der jetzt auch im Alter ist, 25, wo du einfach sagst, hey, du bist es jetzt.
Ja.
Mach.
Die Hälfte der Spiele auf sich ja mal. Ja, genau. Ja, und auch spannend natürlich, müsste man nochmal vielleicht genauer nachfragen, können wir ja in den nächsten Wochen noch tun. Wir machen das ja noch ein bisschen. Inwieweit jetzt auch durch die Situation finanziell Uwe Krupp, der im letzten Jahr schon gestartet ist, aber natürlich in der laufenden Saison übernommen hat, jetzt eigentlich ja komplett durchstarten wollte, nehme ich mal an, mit seiner Philosophie, mit seiner Art auch wieder eine Mannschaft zusammenzustellen. Wie sehr bist du ausgebremst, eben auch jetzt durch Corona, durch die Situation finanziell in Köln, spät zu wissen, es geht überhaupt. Also das ist natürlich nicht das, was du dir als Trainer eigentlich jetzt vorgestellt hast, wo du da in Köln wieder was bewegen willst.
Nee, aber es ist vorher schon viel bewegt worden. Das muss man auch mal sagen. So, Murray Edwards hat sehr früh unterschrieben gehabt. Und der ist in der Verteidigung hinten drin. Der hat echt brutal punktet die letzten Jahre. Ja. Der ist unheimlich wichtig. Da kommt ein Shepard theoretisch noch dazu. Und dann hast du eigentlich schon auch Qualität auf Ausländerpositionen, wo man sagen muss, bei Köln war die immer so da die letzten Jahre. Ich kleines Fragezeichen dahinter. Also du hast schon Verstärkungen bekommen, würde ich sagen. Also die Kölner Hai, auch mit Uwe Krupp in der jetzigen Situation, sehr gespannt. Also,
dennoch ist der Umbruch nicht so groß geworden, wie ihn viele vielleicht erwartet hätten
tatsächlich. Das stimmt.
Vielleicht auch aufgrund der neuen Situation.
Richtig. Zalewski hast du noch geholt auch.
Ja, das ist für mich nicht so ein Faktor. Den hat man jetzt ziemlich spät geholt. Ich glaube einfach, dass man noch jemanden dabei hat. Das hört sich jetzt ein bisschen arg despektierlich an. Aber ich glaube, von der Qualität her sehe ich so Poggi, Edwards und Shepard das viel, viel stärker an. Also ich persönlich. Ja. Und ich glaube auch mit Uwe, dass das jetzt da drin ist. Und dass die gut sind, ist es ja. Also ich glaube, dass die deutlich stabiler sind. Dann wird man von Köln nach Nürnberg kommen. Zu den Nürnberg Ice Tigers.
Zu den Nürnberg Ice Tigers. Auch das ist natürlich, wie schon der Name sagt, tatsächlich was ganz, ganz Neues.
Man muss sich da dran gewöhnen.
Da muss man sich dran gewöhnen, genau, dass Thomas Szabo nicht mehr mit dabei ist dort. Auch da stand das ja lange auf dem Spiel. Geht es dort weiter in Nürnberg? Zum Glück geht es da weiter, ja. Allerdings auch das ist so ein bisschen Iserlohn-Faktor. Da ist wirklich alles eigentlich anders.
Ja, hat wahrscheinlich auch viel zu tun mit dem Cheftrainer, Frank Fischöder, der da gekommen ist.
Ganz genau, der eigentlich bislang nur im Nachwuchs und das sehr erfolgreich tätig war und jetzt den Schritt in den Profibereich gewagt hat oder wagt.
War über Jahre hinweg bei den Jungadler Mannheim, hat der U18-Mannschaft auch trainiert gehabt. Also das ist schon ein sehr, sehr spannender Mensch, der da reinkommt, auch mit jungen Spielern arbeiten darf, aber natürlich in einer brutalen Umbruchssituation steht.
Aber das ist auch so eine 180-Grad-Wende zu dem, was vorher war. Man wollte immer Meister werden in Nürnberg. Man hat da alles versucht, hat alles zusammengeholt, was ging, ist da finanziell echt Kraftakte auch gegangen. Und jetzt gehst du einen ganz anderen Weg.
Ja. Und wir haben uns natürlich was geholt von ihm.
Absolut. Wir haben ihn mal gefragt und er hat uns netterweise ein paar Sprachnachrichten zurückgeschickt. Und zunächst war mal die Frage an den 49-jährigen Frank Fischöder. Warum hat er die Aufgabe in Nürnberg und in der DL dementsprechend angenommen?
Ich glaube, dass es wie bei Spielern halt auch bei Trainern auch diesen Drang gibt zu sehen, ob man das auch auf dem höchstmöglichen Niveau als Trainer schaffen kann oder sich etablieren kann. Und somit nach der wirklich sehr, sehr schönen Zeit und erfolgreichen Zeit im Nachwuchs und sich dann diese Möglichkeit geboten hat, tatsächlich eine DEL-Mannschaft zu übernehmen, war das für mich einfach der natürliche Schritt, um zu sehen, okay, gut, packe ich das, kann ich mich in diesem Niveau auch durchsetzen. Und somit war das einfach ein natürlicher Schritt.
Ja, das ist nachvollziehbar. Da will man irgendwann sich auch mal selber austesten, ist ja klar. Und gucken, ob du im anderen Bereich die Erfolge da auch generieren kannst. Und wir haben ja schon so ein bisschen angesprochen, der Nürnberger Weg, Auch ein neuer Weg, finde ich übrigens gut. Wir haben jetzt schon 2-3 Mal auch von Christian Hommel diesen Weg beschrieben bekommen. Also man hört es zumindest häufiger. Ist immer die Frage, ob man es jetzt nur in der momentanen Phase hört, auch aufgrund der Geschichten, die passiert sind in der Pandemie. Aber spannend, und er meint, über den Nürnberger Weg da auch junge Spieler einzubinden, was ja auch logischerweise seine Philosophie sein wird, hat er uns Folgendes gesagt.
Aber man sieht es ganz gut an der Zusammenstellung des Kaders, dass wir einen langfristigen Weg gehen. Die Spieler, die wir jetzt verpflichtet haben, zum Großteil sind Mitte 20, Ende 20, haben eigentlich, sind im besten Eishockeyalter, haben zum Teil auch noch Entwicklungsmöglichkeiten. Die deutschen Spieler, die reingekommen sind, jetzt mit 22 Jahren, 23 Jahren, auch mit gutem Potenzial. Ich glaube, dass das uns die Langfristigkeit sichern wird und dass das der richtige Weg ist, mit einer jungen, hungrigen, dynamischen Mannschaft einen langfristigen Aufbau zu planen, soweit das im Profibereich natürlich möglich ist.
Interessant ist mal die Frage, wie schwer der Spagat dann ist, ne? Zwischen Entwicklung und Daily Business.
Ja, ich glaube,
gerade in der Zeit jetzt vielleicht, aber Vorteil, kein Abstieg.
Ja,
da kann man damit mehr arbeiten.
Ich glaube, das passt trotzdem, weil da auch der Co-Trainer gut dazu passt, Manuel Kofler, der auch im Nachwuchsbereich angefangen hat, der auch so Step by Step geht, dann in Rosenheim die Oberligamannschaft gemacht hat, der sich auch sehr, sehr gut im Nachwuchs und mit jungen Spielern auskennt. Ich glaube, dass diese Mischung dort auch vom Trainergespann und dazu noch auf der General Manager Position oder sportlichen Leiterposition mit André Dietsch, ich glaube, die drei funktionieren gut.
Und dann haben wir Frank Fischöder auch noch gefragt, wie denn sein Gefühl ist zum jetzigen Zeitpunkt zu seinem Team, also was für einen Eindruck er von seinem Team hat.
Ja, die Mannschaft will arbeiten, wir kommen gut zusammen. Ich glaube, dass die Atmosphäre sehr, sehr gut ist in der Mannschaft und die Grundeinstellung, die Arbeitseinstellung ist da und alles Weitere wird jetzt halt einfach die Zukunft bringen, die Konstanz der Arbeit und die Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel. In der bisherigen Vorbereitung kann ich mich wirklich beim besten Willen nicht beschweren. Meine Spieler sind alle sehr, sehr engagiert, fokussiert und jeden Tag auch bereit, Grenzen zu verschieben. Und mehr kann man zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich auch nicht erwarten.
Ja, interessanter Weg. Gerade mit einem deutschen Trainergespann ist ja auch mal ganz spannend, weil die kommen ja manchmal ein bisschen kurz in der deutschen Eishockey-Liga auf der Position. Ja. Surfen unterm Radar manchmal.
Ich finde insgesamt Nürnberg ein sehr, sehr interessantes Projekt in dieser Saison.
Ja, finde ich auch. Und er hat es auch ganz gut zusammengefasst. Ich glaube auch jetzt so mit dem ganzen Vorlauf hat ja doch eine Zeit lang gedauert. Man hat nicht genau gewusst, wie es weitergeht. Insgesamt in Nürnberg vom Standort und so weiter. Jetzt hat man einen interessanten Kader. Aber es wird halt einfach mit dem neuen Trainer einfach immer 10 Spiele dauern, bis man sieht, wo es lang geht. Ja. Ist halt einfach so. Aber auch da interessant und eigentlich wünsche ich Ihnen Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das echt spannend und ich finde, da ist auch Mut dahinter,
ja,
den Weg, wo Sie gehen, und ich hoffe, dass Sie belohnt werden auch dafür, muss ich sagen.
Ja. Und weiter geht's in der Goldmanns Alphabet.
Das ist dann Schwenningen. Schwenninger Wild Wings.
You make my heart. Ach nee, das ist was anderes.
Der Wild Wing. You make my heart sing. Schwenningen, gutes Thema. Schwenningen, ja, seit der Rückkehr in die Liga immer, außer ein Jahr in der ersten Playoff-Runde, immer relativ weit unten angesiedelt. Man wollte einen eigenen Weg gehen, den hat man so ein bisschen über den Haufen geworfen wieder. Hat jetzt mit Niklas Sundblad einen Trainer, der eigene Wege geht. Ich glaube, dieser Weg ist klar erkennbar bei Schwenningen, welchen Weg die gehen wollen. Ich finde, dass der Kader im Vergleich zum letzten Jahr besser geworden ist, um einiges besser insgesamt geworden ist. Man hat sich da auch, die haben auch so früh angefangen, weißt du, die haben sich nicht von Corona beeinflussen lassen. Die haben 12 Monate Eis jetzt in Schwenningen, die haben im Kader sehr früh zu trainieren angefangen. Und ich finde, das, was da auf dem Papier dieses Jahr steht, das sieht um einiges besser aus, als es in den Jahren zuvor war.
Also ich muss sagen, mir hat das eigentlich letztes Jahr schon gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Jahr, wenn ich mir den Kader anschaue, und ich finde es auch interessant, der größte Wechsel vielleicht, der größte Unterschied ist eigentlich auf der Torhüterposition hier, Strahlmeier weg. Da hat man Joachim Eriksson kurz, interessanter Spieler, 30 Jahre alt, Schweden, Nordamerika gespielt, Weltmeisterschaft mal gespielt, als Torhüter erfahren. Dazu Patrick Cheveny.
Der jetzt in der Vorbereitung sehr gut gespielt
ja,
hat.
Viel junger, gespielt hat, ja.
Noch ein junger, genau. McQueen. Wieder zurückgeholt, der ist ja letzte Saison mal rausgeschmissen worden, dann nach Iserlohn verliehen, jetzt kommt er wieder zurück. Ja. Und Sundblad dazu, diese Mischung, sage ich dir, die werden definitiv nicht letzter. Ich sehe das wie du.
Ich glaube, dass sie gut mitspielen. Die spielen gut mit.
Glaube ich auch. Die werden definitiv dieses Jahr nicht Letzter. Ja.
Und sie werden fit sein.
Auch das.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie nicht Letzter werden. Ja. Also da ist schon der ein oder andere Spieler drin, da wo ich sage, ja, macht Sinn bei dem, dass er tatsächlich fit kommt.
Also
was letztes Jahr mal so hingeschaut hat, wo gesagt hat, so, jo, was ist denn da hinten los?
Wo auch der Sani gesagt hat, ohe, da steht was anderes im Stadionheft, als bei mir steht.
Also ich glaube, also Schwenningen finde ich auch sehr interessant, den Kader. Ich würde sie definitiv nicht so hoch einschätzen wie Ingolstadt, muss ich fairerweise sagen. Jetzt einfach mal nur so vom Papier her, aber für mich waren die nie und nimmer Letzter.
Ja, und ich habe, als ich da war, ich habe ein Spiel gemacht im Magenta Sport Cup in Schwenningen und ich hatte so das Gefühl, das kann es nur ein unterschwelliges Gefühl, sehr subjektiv sein, es ist so ein anderes Selbstverständnis hat da so ein bisschen Einzug gehalten. Also die trauen sich mehr. Ja, also es ist nicht mehr so, wir sind der Schwenningen und mal gucken, ob wir irgendwie mitspielen können, sondern ich habe so den Eindruck gehabt, wenn ich mit dem Verantwortlichen da gesprochen habe, da kommt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein raus. Und vielleicht ist das einfach die Art und Weise der Trainer in Zusammenarbeit auch mit Christoph Kreuzer.
Und Christoph Sandner, ja, das ist, ist auch so eine Garde, die durchaus Eishockey hin und wieder anders sieht.
Ja, was sicher nicht schlecht ist. Ja, spannend. Spannend. Und da kommen wir nach meinem Alphabet zum letzten Club aus meiner niederbayerischen Heimat. Die Straubing
Tigers.
Der Straubing Tigers. Die Straubing Tigers. Was sagt ihr? Also ich muss sagen, Torhüter-Position, auch so,
die haben natürlich, für die war das Bitterste überhaupt. Ja, die haben die Saison ihrer Franchise gespielt, ihres Lebens. Die hätten Champions Hockey League gespielt und die durften nicht Playoffs und die durften auch nicht Champions Hockey League spielen. Viel, viel mehr, was dich so sportlich runterziehen kann, kannst du eigentlich nicht erleben als Straubing.
Da hast du ziemlich viel gesagt, ja. Sehe ich auch so.
Und auch deshalb, finde ich, ist es denen gelungen, diesen Kader, der letztes Jahr wirklich überragendes Eishockey gespielt hat, eigentlich komplett zusammenzuhalten jetzt, bis auf Jeff Zetkoff
im Tor. Genau, das ist eigentlich der größte Umbruch. Zetkoff, dafür kommt Matt Robson rein, eigentlich noch ein Junger. Ein
jüngerer Torhüter,
ja, 24 Jahre alt, in Amerika drüben gespielt. Iowa Wild in der American Hockey League. Ja, es wird interessant sein, weil Zetkoff war schon eine Figur, auch in Straubing, muss man sagen. So als Typ auch. Und insgesamt ist es auch so, Pogli ist blieben, der Kader ist schon ziemlich ähnlich, aber wie gehen sie damit um? Mit diesem starken Jahr, letztes Jahr bei Augsburg hat man es mal das Jahr davor gesehen, wo die auch relativ stark waren. Jetzt hat Straubing leider um die Champions Hockey League genommen worden, weil es ausgefallen ist, das ist echt bitter. Aber wie gehen sie jetzt in das nächste Jahr rein? Werden sie es auf diesem Niveau halten? Das ist die große Frage für mich, für Straubing auch.
Ja, weil alles, was ja jetzt kommt, auch schnell einfach nur ein Rückschritt, zumindest nach außen sein wird. Also wenn du jetzt auf einmal, keine Ahnung, in deiner Gruppe nicht unter den Top 2, 3 bist, dann denken ja alle, okay, wir waren doch letztes Jahr eigentlich Champions Hockey League. Aber ich glaube, dieses Niveau zweimal miteinander zu spielen, das wird sehr, sehr schwer. Ich glaube eher, alles, was in die Richtung geht, mögliche Playoffs, sagen wir jetzt mal einfach, weil wir nicht wissen, ob das so ist, wäre für Straubing ein Mega-Erfolg.
Ja, aber das ist ein Kader, der nur punktuell ergänzt wurde. Also die werden keine Eingewöhnungszeiten oder irgendwas brauchen, sondern wenn die wieder in Flow kommen, dann können die rocken. Das, aber wie der Rick auch sagt, so ein Augsburg-Syndrom von diesen kleinen Clubs, die mal hochgespült werden, gute Saison spielen, können die dieses Niveau dann auch immer wieder und über einen längeren Zeitraum halten?
Das ist die Frage. Große Frage. Genau, das ist die Frage. Ich traue es ihnen zu. Ich glaube auch, ich meine, wir haben auch einen erfahrenen Trainer mit Tom Pogl inzwischen. Ja. Also, aber tatsächlich spannend. Wird auch spannend sein allein von den Zuschauern. Auch Straubing hat sich hinentwickelt. Ähnlich wie Iserlohn von der Halle her. Da ist es, da ist die Emotion aber laut. Aber
weil sie den Trainer mal arbeiten haben lassen, finde ich. Also diese Entwicklung unter Pogl war ja auch zu sehen.
Ja.
Das, genau.
Da, ich wollte bloß kurz noch auf den emotionalen Faktor eingehen von der Halle her. Also so wie Augsburg und es gibt so ein paar Clubs, auch Berlin, die leben natürlich schon auch von dieser Stimmung in der Halle. Aber jetzt muss man jetzt mal sagen, wo spiele ich lieber? In Berlin oder in Straubing?
Als Heimmannschaft oder als Auswärtsmannschaft?
Als Auswärtsmannschaft. Natürlich in Berlin. Die Fans sind da genauso laut als wie in Straubing, aber die Gegebenheiten in dieser Halle sind natürlich sehr graziös. Da spiele ich natürlich lieber. Ja. In Straubing ist es natürlich so, dass die Halle noch eine Eishockeyhalle ist. Da ist richtig Emotion drin. Da brennt es ähnlich wie bei Iserlohn. Ja. Da ist das keine Multifunktions-Witschi-Witschi-Blingi-Blinki-Halle, sondern da ist halt Eishockeyhalle. Ja. Und das ist auch interessant bei so Clubs, wo ich glaube, Iserlohn, Augsburg, Straubing, die so wirklich, auch Berlin, die so von ihrem Heimfaktor, so wirklich von den Fans auch leben, wie sich das entwickelt. Das wird eine ganz, ganz spannende Frage ja, dieses Jahr werden.
Und es gibt Zuschauer. Ja nicht viel Erfahrungswerte tatsächlich. Und wir hatten jetzt schon das Privileg, Sesh, dass wir mal in so einem leeren Stadion waren und Eishockey dort schauen durften oder geschaut haben. Tatsächlich, es ist ganz, ganz anders.
Ja, aber daheim finde ich jetzt, wenn du es am Fernseher anschaust, da geht dir natürlich die Lautstärke ab.
Ja.
Die geht dir ab. Aber in der Halle ist es, wenn du allein in der Halle bist, ist es schlimmer.
Vom es Gefühl ist schlimm. Her. Es ist wirklich schlimm.
Es ist schlimm. Es ist schlimmer vom Gefühl. Ja. Aber daheim im Fernsehen finde ich jetzt.
Ja.
Da bin ich froh, dass ich Eishockey sehe.
Ja, aber auch als Spieler ist es, glaube ich, schlimm. Schlimm nicht, es ist anders. Du musst dich daran gewöhnen, die werden sich sicher daran gewöhnen, weil das ist nun mal professioneller Sport.
Ja.
Aber ob du, ich glaube, einen Heimvorteil wird es nicht mehr geben.
Punkt. Nee, vermutlich,
das ist interessant.
Ja. Vermutlich nicht. Es werden trotzdem natürlich auch in allen anderen Sportarten, die schon unterwegs sind, immer diese Statistiken herangezogen, wo ich mir so denke, ja, aber was ist da jetzt eigentlich an Aussagekraft hinter? Also das Einzige, was du noch an Heimvorteil hast, ist, dass du in deiner Kabine bist,
ja.
die du kennst und
ja,
aber eine kurze Anreise hast. Aber ja. sonst so spielst du ein Spiel auf einem Feld, in dem Fall vielleicht jetzt beim Fußball oder beim Basketball, wo auch immer, das ist alles gleich geblieben. Also das... Schwenningen vielleicht ist ein Unterschied, weil die sind ja auf NHL-Maße umgestiegen, aber da hast du vielleicht einen anderen Heimvorteil in der Eisfläche. Aber jetzt grundsätzlich, meine Güte, wo soll da der Heimvorteil herkommen, frage ich mich.
Das ist natürlich schon ein Heimvorteil. Also ich meine jetzt ganz ehrlich, du hast früher Tennis gespielt als Pro. Hast du nicht auf diesen Plätzen lieber gespielt, die du hundertprozentig kennst, weil du da trainierst? Hast du nicht selber gespürt, da ist mehr Vertrauen da? Da ist einfach, da bin ich daheim? Ich gebe dir mal ein Beispiel.
Ich glaube, dass das eine schwer mentale Sache ist.
Natürlich ist es
eine
mentale Sache, aber wenn du da alles weißt, aber überall alles Zuschauer? Kennst... alles kennst. Es geht ja nicht bloß um die Zuschauer, wie die das Spiel beeinflussen letztendlich, sondern da geht es ja darum, dass du von daheim losfährst, bei mir im Italiener isst, okay, kannst du jetzt auch nicht, aber daheim selber kochst, deine eigenen Sachen kochst, ja, dass du quasi keine strapaziöse Anreise hast. Wo bleiben die jetzt überhaupt über Nacht? Wenn kein Hotel offen wird, immer so andere Frage.
Ja, müssen sie überhaupt noch, weil das sind ja kurze Anfahrtswege jetzt durch die regionale Einteilung.
Ja, ich sage ja jetzt auch bloß.
Auch das
auf jeden Fall, dann sitzen sie halt im Bus drin und 4 Stunden und fahren in der Gegend rum. So fahre ich 10 Minuten zum Stadion und ich sitze auf meinem Platz in der Kabine und ich gehe in das Stadion rein, wo ich genau weiß, wo die Bande hinten am Eck irgendwie was hat. Es ist schon ein Unterschied und ich sitze auf der Bank, da wo ich sonst auch sitze. Natürlich ist das ein Unterschied und das ist eigentlich ein Heimvorteil. Deswegen frage ich dich jetzt, ich kann bloß sagen, die Golfplätze, die ich gespielt habe, wo ich viel Golf gespielt habe, mal vor 20 Jahren, da habe ich halt jedes Loch gewusst, überall links, rechts. Natürlich habe ich da lieber gespielt und ich habe auch besser gespielt, als wie am Platz, den wo ich nicht kenne.
Ja, du hast einen Punkt, ist sicherlich dann eine absolut mentale Frage, absolut. Also es gibt ja auch ganz viele Spieler, die spielen vielleicht auswärts sogar lieber, weil sie das cool finden, so angefeindet zu werden, ja. jetzt im sportlichen Sinne von den Zuschauern.
Ja.
Und das ist ja auch etwas, was Sportler oder dann Athleten besser werden lässt. Andere, die brechen vielleicht Don't Crack Under Pressure, aber eher zu Hause zusammen, weil sie da, keine Ahnung, in der Lanxess Arena vor 18.000 Zuschauern eher Druck verspüren als so eine Befreiung. Auch das ist ja immer eine Frage der entsprechenden Mentalität. Also ich habe auch sehr gerne zum Beispiel auswärts gespielt, weil ich fand das cool. Also ich habe zu Hause wahrscheinlich insgesamt sogar schlechter abgeliefert als auswärts.
Weil dir der Hass lieber ist als die Liebe.
Nein, das kann man so nicht sagen. Doch nicht in dieser Zeit. Aber du, das ist jetzt auch nicht das Entscheidende. Aber trotzdem bringen wir es auf den Punkt. Wird interessant zu sehen, wer vielleicht wirklich nachher in dieser Spielzeit zu Hause deutlich besser abliefert als vielleicht auswärts und ob dieser Heimvorteil nur ein Wort ist oder ob es ihn wirklich gibt da draußen, wie den Weihnachtsmann. Wer weiß das schon?
Jetzt komm. Jetzt haben wir so viel geredet. 1:20, so lange haben wir nie einen Podcast gemacht. Mach die
Geschichte zu. Jetzt haben wir die Vorschau. Haben wir ganz gut hinbekommen, finde ich.
Genau. Es geht ja schließlich auf die Saison los. Es geht
die Saison los.
Ja.
So ist es.
Ich bin übrigens im Einsatz. Sonntag.
Nein.
Doch.
Oh.
14.15 Uhr München gegen Augsburg. Aber davor gibt es schon andere Spiele. Zum Beispiel spielen die Nürnberger, über die wir gerade gesprochen haben, am Samstag 16.15 Uhr gegen Mannheim.
Ja.
Am Freitag die Berliner gegen Bremerhaven, den ich mal kurz 2 Spieler andichtet habe. Sorry. Und am Donnerstag geht's los, 19 Uhr, Magenta Sport. Köln gegen Düsseldorf, frei für alle empfangbar.
So schaut's aus.
Ist das nicht toll, Sesh? Ich sehe es an deinem Grinsen, dass du dich freust. Verkünde auch du die Botschaft.
Soll ich?
Ja.
Der macht wahrscheinlich Fußball am Wochenende.
Machst du Fußball?
Dann sage ich, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Schon steht das Christkind vor der Tür. Doch schon verfrüht hat es dir gebracht. Die DL mit Sack und Pack. 14 Clubs und ganz viel Liebe. Doch geht es dich diesmal weniger um Siege als um die Nachricht aller Orten. Spread love and hockey love, not the virus.
Das war schön, Sisch.
Ja, hat sich nicht gereimt, aber so what?
Ja, aber ist trotzdem ein Statement.
Das war schön. Das war ein Statement, ja. Wirklich.
Das war schön.
Das rundet unser adventlich besinnliches kleines Hörspiel hier
ab. Und unsere Saisonvorschau, die wir aber anders nennen. Ich finde es ganz schlimm, wenn so Sachen Saisonvorschau heißen. Die nennen wir einfach.
Nein, das heißt einfach nur verkündet die frohe Botschaft. Das ist es.
So. Und wer weiß es schon?
Ach.
Wird immer alles rauf und runter geschrieben in Vorschauen. Und am Ende stellt sich's ganz anders dar. Ja? Es ist nämlich Sport, ist total verrückt.
Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Jo.
Macht weiter so.
Einen schönen vierten Advent.
So sieht's aus.
Bis bald, ne?
Jo. Tschö. Stell den Baum auf. Tschüss.
Tschüss.
Vor lauter ernsthaft Podcast machen und Inhalt machen, haben wir vergessen, Schützi anzurufen.